Kunz und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz.
Heute Abend mit Henny Nachtsheim. Hallo Henny.
Hallo Peter, grüß dich.
Wo erwische ich dich gerade?
Wo erwischt man jemand in diesen Zeiten? Ich bin zu Hause, ich sitze in meinem kleinen Arbeitszimmer. Das ist so quasi das mein Zentrum. Und und da sitze ich jetzt an meinem Schreibtisch, starre auf meinen Computer, auf das Aufnahmegerät und da bin ich jetzt.
Ja, genau.
Wahnsinnig spannend, das ist unglaublich aufregend.
Ja, war eine Testfrage. Hättest ja auch sagen können, du erwischst mich gerade mit 15 Kumpels, die oben im Wohnzimmer sitzen und wir machen.
Ach so, auf die schon nicht. Ich dachte so, näher, so, wenn dann so mit 25, was weiß ich, kubanischen Damen, verruchten Damen, genau, Zigarren rauchend, genau.
Wie sieht dein Arbeitszimmer aus?
Es ist sehr schön. Ich habe mir nach langer Zeit endlich mal einen Holzboden gegönnt. Das ist tatsächlich nicht sehr groß. Das ist, wie groß ist das denn vielleicht? Was weiß ich, 25 Quadratmeter. Es ist kein großes Zimmer, 16, 20 Quadratmeter. Ist relativ vollgepackt, aber ich sitze die meiste Zeit am Computer und das ist einfach ein Zimmer, was ist nach vorne raus. Ich gucke auf grüne Bäume von meinem Vorgarten und von den Nachbarn drüben und so und gucke immer ins Grüne, oft Vögel, die auf den Bäumen sitzen und so. Also schön kitschig, inspirierend und da bin ich ganz viel. Jetzt noch mehr als ohnehin schon.
Für die, die dich nicht kennen oder für die, die Henny Nachtsheim nicht kennen.
Wer soll das denn sein?
Ja, genau, wer soll das denn sein? Also dann
nein, Quatsch.
Lest doch mal nach. Ja, dafür sind wir hier. Lest einfach alles durch bei Wikipedia oder sonst wo. Nein, also wer es vielleicht nicht ganz so auf dem Schirm hat, es gibt natürlich viele Projekte, die wir heute aber gar nicht alle durchgehen wollen, weil es wäre viel zu umfangreich. Aber man kennt den Henny natürlich aus Badesalz. Man kennt ihn von den Rodgau Monotones. Man kennt ihn aus seinem Projekt Dollbohrer zusammen mit Rick Cavanian. Aber da gäbe es jetzt noch ganz viel mehr. Das können wir gar nicht alles bearbeiten. Deswegen haben wir vorher schon mal besprochen, wir gehen mal so wie beim Fußball. Das einzige Problem, Henny ist halt Eintracht-Fan. Muss ich halt als Lilie mal sagen.
Ja, ich muss dazu sagen, dass Peter ja anscheinend Darmstadt findet. Das ist für mich mein kleines Problem. Aber in Zeiten, sagen wir, des friedvollen Miteinanders, wo wir uns auch noch mehr brauchen als ohnehin schon, ist das auch ein Zeichen, was wir mal setzen können, weißt du?
Ja.
Dass wir beide trotzdem ein freundliches Gespräch führen, obwohl du für einen völlig falschen Verein bist. Aber ja. Das blende ich einfach aus.
Das stimmt. Also ich würde mich sogar freuen über ein Geisterspiel gegen Kickers Offenbach dieser Tage, muss ich sagen.
Oh, da bist du aber, dann geht's dir richtig dreckig, oder?
Ja, Fußball ist sicher auch ein Thema, auf das wir zu sprechen kommen, aber der OFC, alle würden sich, glaube ich, wünschen, dass der OFC mal ein bisschen wieder hochkommt aus der vierten
Absolut.
Liga, weil man braucht sie einfach.
Nein, das ist ja vor allem, ich habe ja früher als Bub, waren ja diese Derbys immer so Kickers gegen Eintracht und da war ich, die habe ich ja alle gesehen, also auf dem Biberer Berg haben wir oft verloren, aber zu Hause haben wir sie dann oft auch geschlagen und das war halt immer von einer unfassbaren emotionalen Bedeutung. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das sind dann später Spiele wie jetzt Eintracht gegen Darmstadt oder Eintracht gegen Mainz oder sind da nicht rangekommen. Also das ist die Eintracht gegen Offenbach, Frankfurt gegen Offenbach, das ist ein Klassiker, was Derbys angeht.
Unerreicht.
Hochemotional. Ja. Unerreicht. Und ja, also, mit teilweise, ich habe ein Spiel gesehen, wenn ich das kurz erzählen darf, das war ein Abstiegsderby. Da war klar, die verlieren, steigen ab. Es war in Offenbach gegen die Frankfurter Eintracht und dann stand ich auf der Gegengrade und war bei den Eintracht Fans, damals war das echt so, dass man einfach, die standen beide auf der Gegengrade. Das ist heute unvorstellbar. Und dann wurde ich durch diese Massen, wurde ich so nach rechts gedrückt mit meinem Kumpel und auf einmal standen wir unter lauter Kickers-Fans.
Mhm.
Wir hatten aber zum Glück keine Fanklamotten an und dann, wir kamen auch nicht mehr rüber zu den Eintracht-Fans und dann fiel es 1-0 für die Eintracht und wir haben uns natürlich nicht getraut zu jubeln, haben uns dann in die Arme gebissen und dann fiel es 2-0 später, kurz vor Schluss. Wir haben uns wieder in die Arme gebissen, wirklich bis das Blut gelaufen ist und dann sind wir aber später, weil wir endlich mal unsere Freude rauslassen wollten, sind wir raus und dann sind wir vor so einem Bus mit so Kickers-Fans und als die Tür zugegangen ist, haben wir denen so Grimassen gezeigt, so daraufhin hat der Fahrer die Tür wieder aufgemacht. Und
also bei der Schlägerei?
Wir sind dann einfach losgerannt. Wir waren ja Jungs, wir waren da 14, 15, was weiß ich. Wir sind dann irgendwie nach Neu-Isenburg durchgerannt. Also ich weiß jetzt heute, wie es sich anfühlt, mit vollgeschissener Hose durch den Wald zu rennen.
Ja gut.
Fällt mir dazu ein.
Das Wichtigste beim Kickers-Derby war ja für viele bei der Schlägerei im Busbahnhof zumindest wieder dabei zu sein.
Diese Gewaltebene mit der Prügelei, das war jetzt tatsächlich nicht mein Ding. Aber das Derby an für sich hatte was immer was Hochemotionales und wenn man gegen Kickers verloren hat, also aus Frankfurter Sicht, dann war man auch wirklich ein paar Wochen lang echt angefressen.
Mhm. Naja, aber es ist ein geiles Stadion gewesen. Früher, der alte Biberberg, Stahlrohrtribüne, ganz alt, natürlich absolut nicht mehr zeitgemäß. Die andere Tribüne heißt, glaube ich, Orion-Tribüne hinterm Tor. Und genau. Das war schon toll. Ja, also auch die Darmstädter, für uns ist ja, Eintracht hatten wir ja nie viel mit zu tun, war ja immer mehr 5 bis 6 Ligen über uns lange Zeit. Und deswegen war ja, Offenbach natürlich, ja, zu Recht, absolut. Von daher war OFC immer das Darmstadt Derby, das Darmstadt-Feindbild. Aber jetzt sind sie halt weg. Und ja, da fehlen sie uns schon auch, muss man sagen.
Ja, finde ich auch. Also ich finde, das Blödeste ist doch, wenn der Lieblingsgegner irgendwie in der Versenkung verschwindet. Und das würde ich mir auch wünschen. Aber der Verein tut sich schwer und ich kriege das immer so mit. Ich kenne auch Leute, die so ein bisschen näher dran sind, die sagen, es ist wirtschaftlich wahnsinnig kompliziert und jetzt schwierig. Und wer weiß, was jetzt mit Corona, jetzt wo so ein Verein, natürlich, die haben ja jetzt nicht irgendwie keine Fernsehgelder oder sowas, sondern die haben ja dann wirklich das, was die Fans da ins Stadion tragen. Und wenn das für so einen Verein wegbricht, das wird die ja noch mehr in die Scheiße ziehen. Und das tut mir echt leid, das meine ich ganz ehrlich, weil irgendwie, also wieder mal irgendwie große Derbys und sei es mal nur im Pokal oder sowas gegen Offenbach wäre schon super. Und das ist wirklich schade. Und wir haben tatsächlich übrigens mal mit Monotons, haben wir mal ein legendäres Open Air gespielt in auf dem Biberberg, zusammen mit Santana und Bob Dylan und Joan Baez.
Mhm. Kann ich mich dunkel erinnern, ja, wow.
Ja, genau, da sind wir aufgetreten. Wir waren die Ersten, genau, an dem Nachmittag. Und das war ein Ausverkauf der Biberberg. Das war irgendwie so, wir hatten gerade Hessekomm und so rausgekommen. Das muss so Mitte der 80er gewesen sein. Und es war ein großes Erlebnis.
Ja, ist schon ein magischer Ort, wenn auch für einen falschen Verein. Aber mein Vater ist ja auch Kickers-Fan, der bestreitet es immer so ein bisschen auch. Ja, der ist jetzt über 80, aber auch immer irgendwie da mal hingegangen und hat mich auch mitgenommen früher.
Das enterbt. Darf ich,
ja, ja.
Hat mich auch enterbt.
Der ist mittlerweile, hat so eine Altersmilde. Also Darmstadt ist für ihn auch okay und so. Und
ja, ist ja auch okay. Ja. Darmstadt ist ja wirklich okay. Also diese zauberhafte Geschichte dieses Aufstieges durch diverse Ligen vor ein paar Jahren, das war natürlich auch echt der Hammer. Und das haben wir natürlich hier auch bei Badesalz verfolgt. Der Gerd war da auch großer Sympathisant. Und wir haben das entscheidende Aufstiegsspiel gegen St. Pauli haben wir uns dann angeguckt zusammen und sowas. Also das ist jetzt nicht so. Darmstadt ist jetzt kein Verein. Ich spiele, wir sind ja auch viel in Darmstadt. Meine Tochter lebt in Darmstadt. Also das ist jetzt, reicht auch nicht aus wirklich für so eine überbordende Feindeshaltung oder sowas. Überhaupt nicht. Mein Osteopath ist Mitglied und riesen Darmstadt-Fan und wir tauschen es immer aus. Und ich merke immer, dass er eigentlich die Eintracht nicht ausstehen kann. Das merke ich immer so. Aber er will halt immer höflich bleiben. Sagt dann, naja, haben sie am Wochenende auch ganz schön gespielt und so. Aber eigentlich hasst er die Eintracht.
Ja, ja.
Aber ich hasse nicht Darmstadt 98. Das wäre Quatsch. Ich muss nur dran, mir fällt gerade ein, Peter, als das Derby, das nach dem Aufstieg war, gab es doch das erste Derby in Frankfurt, was Darmstadt 1-0 gewonnen hat.
Ja, zuerst, wir müssen korrekt bleiben. Erstmal hat die Eintracht am Böllenfalltor 1-0 verloren, in der 92. durch eine Freistoßflanke von rechts von Sandro Sirigu, der völlig überrascht.
War das Hinspiel?
Das war das Hinspiel. Das Rückspiel war, wo ihr sämtliche Trikots verbrannt habt. Von Darmstadt.
Ja, genau.
Da haben wir 1-0 gewonnen.
Das war so ein Abend, also es war, glaube ich, ein bisschen später, oder es war ein Sonntagspiel.
Winter,
das Sonntagsspiel. Nee, muss am Wochenende gewesen sein, weil ich hatte nämlich einen Auftritt und bin nämlich dann nach dem Auftritt noch weggefahren. Und was wollte ich denn jetzt, aber wie kam ich denn da jetzt gerade drauf? Jetzt hast du mich gerade voll rausgebracht. Ich wollte irgendwas erzählen zu diesem Derby. Ah ja, genau, jetzt weiß ich es wieder. Und dann war dieses Derby und wir haben eben gesagt, verloren gegen euch. Und dann haben wir im Staatstheater in Darmstadt gespielt, der Gerd und ich, mit dem Durchchefsprogramm. Und da haben wir ja 6 Abende gespielt und kamen da mit den ganzen Leuten auch hinter der Bühne mega gut aus. Und die sind ja auch super nett. Und dann kam ich in den Catering-Raum, in dem wir da auch schon ein paar Mal jetzt eben waren. Wir hatten ein paar Wochen vorher schon gespielt und so. Und dann denke ich, irgendwas ist anders. Irgendwas fühlt sich anders an. Aber was ist das so? Feng Shui-mäßig. Und dann gucke ich nach oben, dann sehe ich was anderes. Da haben diese Drecksäcke ein riesiges Plakat in den Catering-Raum gehängt. Nur für mich. Und da stand drauf, willkommen beim neuen Hessenmeister.
Okay.
Und das war echt. Und ich stand da und denke, ja, Arschlöcher. Da sehe ich so draußen so 3 Bühnenarbeiter, die ganze Zeit sich hinter sowas versteckt haben und dann sich kaputt gelacht haben, als sie mich dabei gesehen haben, wie ich da verblüfft hochgeguckt habe. Und das habe ich dann später am Ende des Abends auf der Bühne da vor diesen 1000 Leuten erzählt. Und die Darmstädter fanden das sehr lustig, im Gegensatz zu mir.
Ja, das glaube ich. Also für uns war das natürlich ein Riesending, zweimal bei der Eintracht oder gegen die Eintracht zu gewinnen. Hat keiner mit gerechnet. Eintracht war ja in der Saison in der Relegation und wir nicht, dank Sandro Wagner. Wir waren ja sogar in der Endtabelle der ersten Bundesliga-Saison.
Was macht der eigentlich? Ist der erst irgendwo jetzt auch in China?
In Wuhan. Der spielt in China. Den haben wir ja dann relativ teuer verkauft für unsere Verhältnisse nach Hoffenheim, dann nach München und dann ist er nach China gewechselt. Um dort nochmal
seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt hat, was ganz Deutschland in eine tiefe Depression gestürzt hat.
Ja, nach fünf Spielen. Vorher hat er erklärt, ich bin Deutschlands bester Stürmer. Wobei ich eine Lanze brechen muss für Sandro Wagner. Das ist ein Typ, der natürlich die Zunge oder sein Herz auf der Zunge trägt und unpopuläre Dinge ausspricht, weil es ihm schlichtweg wurscht ist. Aber vom Grunde her, also ich hatte nicht viel mit ihm zu tun, aber was ich mit ihm zu tun hatte, total freundlicher Typ, auch meinen Kindern gegenüber und so, total herzlich, überhaupt nicht arrogant. Der ist genau so, wie er ist. Und total gerade und absolut kein falscher Kerl. Er wird natürlich so, sagen wir mal, in der Wahrnehmung, der holzt dann schon mal natürlich einen raus und wird mit Gewalt auch gern oder wird gerne falsch verstanden, aber eigentlich ein total unbequemer, aber korrekter Typ.
Ja, aber Peter, jetzt mal ehrlich, nur weil ihr zusammen diesen Callgirl-Ring gegründet habt, müsst ihr jetzt nicht auch euphorisch über ihn sprechen, als er es verdient hat.
Ja, gut. Sandro.
Entschuldige.
Nein, also.
Ja, Sandro, alte Keule.
Sandro. Genau. Wenn du uns hörst, Sandro, melde dich.
Sandro, ja. Du hast recht, ihr Bundesligaspieler seid immer unterbezahlt. Ja. Da hast du total recht. Ja,
das meinte er. Weil
ihr auf alles verzichten müsst.
Genau. Nee, da meinte er aber nicht die Bundesligaspieler, um das auch gleich noch gerade zu rücken, sondern die Drittligaspieler und Viertligaspieler, wo er sagt, viele Schulkarrieren, Berufskarrieren werden geopfert, weil Leute einfach in, weiß ich nicht wo, spielen, dritte Liga, vierte Liga und dann einfach...
Das hat er so gemeint, aber es war nicht deutlich nach außen zu erkennen, das weißt nur du.
Genau, hat er auch nicht gesagt, hat ja auch gesagt, Frauen und Fußball, das passt für ihn jetzt nicht so zusammen, aber gut, wie sind wir da jetzt
Aber er ist ein dufter Kerl, Hauptsache ist ein Freund von dir.
Alles
klar, Peter, macht doch nichts. Jeder hat auch mal dubiose Bekannte und man muss ja nicht immer nur die Ehrenmänner zu Freunden haben, man kann ja auch mal so einen richtigen Drecksack irgendwie im Bekanntenkreis haben, das ist ja okay.
Richtig. Jetzt wollen wir mal über eine Sache reden, mir ist aufgefallen, in deiner ganzen Biografie, du hast fast
Aber du lenkst nicht gerade ab, oder?
Wir streifen ja gerade gedanklich durchs Rhein-Main-Gebiet.
Ja.
Genau. Wir müssen jetzt darüber sprechen, warum Henny Nachtsheim noch keinen Krimi geschrieben hat, weil ich glaube, wir haben eine Sache gemeinsam, wir kennen wahrscheinlich jede Ecke im Rhein-Main-Gebiet, jede Bundesstraße, man könnte uns irgendwo aussetzen und wir würden immer nach Hause finden und es gibt ja schon auch mysteriöse Orte hier, Verbrechen waren hier und ich hätte mir vorstellen können, dadurch bist ja jemand mit starkem Bezug hierhin und hohem kreativen Potenzial, da muss doch irgendwann nochmal so ein Frankfurt, Isebusch oder Rottgau-Krimi. Irgendwas musst du da nochmal kommen,
ja,
oder?
Ja, gut. Ja, aber da fehlt, man muss ja dann krimi-affin sein. Und ich lese auch ganz wenig Krimis, ich gucke auch wenig Krimis, ich gucke auch keine Tatort. Ich finde Tatort meistens total langweilig. Ich gucke das manchmal mit meiner Lebenspartnerin. Freundin wäre jetzt ein bisschen zu lax formuliert, weil ich so lange mit ihr zusammen bin, aber wir sind auch nicht verheiratet. Aber mit der gucke ich ab und zu mal Sonntagabend, sagst du, komm, setz dich mal zu mir, jetzt guck doch mal und so. Und dann langweile ich mich meistens. Und ich habe überhaupt kein großes Verlangen, irgendwie einen Krimi zu schreiben. Ich schreibe schon seit längerer Zeit einen Roman, den ich jetzt eben, weil wir ja auch nicht mehr live spielen dürfen, jetzt einfach wieder mehr Zeit haben, habe ich den jetzt wieder rausgekramt quasi. Ich habe den jetzt tatsächlich lange liegen lassen, weil wir so viel zu tun hatten. Und da geht es auch um eine sehr dubiose Entführung. Also das hat auch so ein Krimi-Element, aber am Ende ist es dann eher trotzdem irgendwie, soll es eher eine schräge Komödie werden vom Buch her und kein wirklicher Krimi. Also das wird so mal gestreift, das Krimi-Element. Und ich bin nicht Krimi-affin. Und was soll jetzt jemand, der keine Liebe zu Krimis hat, einen Krimi schreiben?
Okay. Valides Argument.
Wie ist es bei dir?
Ja, bei mir wäre es so, ich suche mir ja immer kreative Ausflüchte aus meinem normalen Job. Und das wäre fast Krimi-Schreiben gewesen, weil ich habe 10 Jahre Musik produziert, Morris Jones, und habe dann gesagt, es reicht, ich habe 2 Alben gemacht, besser wird's nicht. Und habe dann allen erzählt, ich bin jetzt Autor, ich arbeite an einem Thriller. Und habe dann so ein paar Bücher gelesen, so Gerichtsmedizin, Strafprozessordnung. Der Hintergrund ist, ich bin sehr lange tätig beim Roten Kreuz, Zivildienst gemacht und Notarztfahrzeug gefahren. Und ich habe mal überschlagen, so 5000 Einsätze im Rettungsdienst mal hinter mich gebracht, so als ich zwischen,
da hast du aber hartes Zeug gesehen.
Ja, genau, da hast du alles gesehen. Also, es war aber anders als heute. Es war so in den 90ern. War am Flughafen dann im Rettungsdienst auch in Frankfurt. Und du kommst ja zu Uhrzeiten in Wohnungen und Situationen, die der normale Mensch eigentlich gar nicht sich vorstellen kann. Und von daher habe ich so eine Faszination für so dunkle Orte, dunkle Landstraßen, zu dunklen Uhrzeiten, Dinge, Situationen, die sich abspielen. Das fasziniert mich. Und ich habe mir gedacht, da könntest du mal irgendwie Also es ist noch nicht weiter ausgereift damals, dieser Plan, aber ich habe mich zumindest mal theoretisch damit beschäftigt. Dann war ich aber italienisch essen in Frankfurt und habe gesagt, nee, ich werde jetzt Komiker. Und dann wurde es jetzt, dann habe ich
mich... Einfach beim italienischen Essen?
Ja, nach zwei, drei Rotwein, nach dem Rotwein konnte ich mir viel vorstellen, nach zwei Rotwein noch mehr. Und habe dann aus so einer Nudellaune heraus mir überlegt, weil ich fand mich auch immer wahnsinnig lustig schon. Und andere dann nicht. Aber das war, also Krimi kommt bestimmt...
Egal.
Ja, kommt bestimmt auch nochmal, weil ich dieses perfekte Verbrechen und diese Handlungsstränge so hintereinander zu bringen, das reizt mich schon auch. Und verbunden mit, weiß gar nicht, ob es das Rhein-Main-Gebiet ist, aber so diese, weiß ich nicht, so Frankfurt-Osthafen und... hast du auch so Plätze, wo du sagst, das finde ich irgendwie spooky oder finde ich auch faszinierend im Rhein-Main-Gebiet oder so generell irgendwo hier?
Also ich mag tatsächlich, also was ich ganz gerne mag, ich mag tatsächlich, wenn ich mal irgendwelche Termine in Frankfurt habe oder irgendwo jemand besucht habe oder auf einem Konzert war, ich fahre gerne nachts durch Frankfurt. Dann ist die Stadt irgendwie ja nicht mehr dieses Lebhafte und sie kriegt sowas, so einen anderen Touch, das mag ich tatsächlich ganz gern. Ich habe jetzt aber, sagen wir mal, ich bin jetzt nicht oft genug an irgendwelchen Orten, um da jetzt auf einmal so eine romantische Verbindung für mich herzustellen oder darüber jetzt so zu quatschen, als wäre das so. Dazu bin ich dann nicht oft genug da. Wir haben mit den Rodger Monotones mal vor vielen, vielen Jahren in Hanau am Hafen hatten wir einen Proberaum. Und das war auch schon sehr... Das war auch so ein bisschen grenzwertig, so von dem, du wusstest immer nicht genau, ist da alles legal oder wenn da so, und weißt du, das war alles so ein bisschen verrucht irgendwie und so ein bisschen runtergekommen und so. Das mochte ich schon sehr. Ich habe jetzt nicht so eine, ich habe da gar nicht genug Erfahrung und genug gesehen. Also du bist wahrscheinlich oder offensichtlich viel weiter rumgekommen, was das angeht.
Vor allen Dingen zu anderen, Uhrzeiten, ja, genau.
Ja, zu anderen Uhrzeiten, genau. Und ja.
Aber was ist denn für dich Heimat? Wo jetzt so rein geografisch, jetzt nicht inhaltlich philosophisch, ja, sondern wo sagst du, da kenne ich mich komplett aus, das ist für mich Heimat, wenn ich mit der von der Autobahn da wieder diese Schwelle überfahre, dann fühle ich mich wieder, dann bin ich wieder zu Hause.
Also wo ich mich sehr gut auskenne, ist im Waldstadion. Da kenne ich mich sehr gut aus. Nein, es ist tatsächlich so, diese Ecke, sagen wir mal, wenn ich jetzt, sagen wir mal, egal ob man jetzt aus Köln kommt oder aus München oder sowas, wenn man meinetwegen so von der A3 abbiegt auf die 661 und fährt dann so Richtung Dreieich, Rödermark, Neu-Isenburg, das ist so die Ecke, in der ich wirklich mich wahrscheinlich einen Großteil meines Lebens bewegt habe, wenn ich nicht jetzt auf Tour war. Ich habe natürlich wahnsinnig viele Kilometer woanders, bin ich hingefahren und habe mal viele, viele Tage und Wochen auch in anderen Städten verbracht. Aber das ist so, das ist tatsächlich so, dass wenn ich dann meinetwegen nach Auftritten dann irgendwann noch durch den Wald fahre, am Gut Neuhof vorbei, Richtung Rödermark und so, das ist sowas, das mag ich total, weil das ist so, fühlt sich dann auch immer ähnlich an. Man hat einen Auftritt gespielt, man ist jetzt vielleicht ein bisschen kaputt, man weiß aber gleich, kann man sich nochmal vor den Fernseher setzen und nochmal runterkommen und so. Und das ist so, tatsächlich, da habe ich immer sehr starkes, also wenn ich von Auftritten komme, habe ich einen unglaublich starken Bezug zu meinem Zuhause. Mhm. Also das ist so, nicht jetzt, weil ich jetzt vorher mich anders unwohl gefühlt habe, sondern weil ich das einfach irgendwie dann mag und ich mag auch dieses kleine Belohnen nach dem Auftritt, sich dann irgendwie nochmal hinzusetzen, irgendwie noch eine geile Serie zu gucken, mal ein, zwei Stunden einen Apfelwein zu trinken und so. Ich rauche jetzt zum Beispiel eigentlich nicht, bin eigentlich kein Raucher, aber nach Auftritten liebe ich es mal, eine Zigarette zu rauchen und die zelebriere ich dann auch, weil dann, wenn du zwei Stunden auf der Bühne geschrien hast, dann schmeckt die so extremst intensiv und das finde ich dann total scharf irgendwie und geil und dann das sind dann alles so Rituale, die verbinde ich auch mit meinem Zuhause und so, das finde ich dann irgendwie super.
Das heißt, du bist auch jemand, der es wahrscheinlich vermeidet, im Hotel zu schlafen.
Wo es ja, nur geht. Also, und da muss ich wirklich sagen, so schlimm das klingt, je älter ich werde, umso schlimmer wird es, was das angeht. Also umso größer werden die Kilometerzahlen, die ich in Kauf bereit bin zu nehmen, nachts noch irgendwo zurückzufahren. Ich schlafe in Hotels katastrophal schlecht. Ich schlafe maximal ein Drittel der Zeit, die ich vielleicht hätte. Ich schlafe schlecht ein. Ich müsste eigentlich die ganze Minibar leer saufen, um irgendwie einigermaßen bedattelt zu werden, dass ich dann einpennen kann. Das will ich aber natürlich auch nicht. Aber ich tue mich mit Hotels echt schwer. Also das ist irgendwie, ich bin wirklich dann tatsächlich am liebsten nach Auftritten zu Hause. Das Gute ist halt, dass wir ja mittlerweile ja auch schon ganz, ganz viel halt eben auch Rhein-Main-Gebiet spielen, Hessen spielen. Mit dem Gerd komme ich auch manchmal aneinander, wenn ich dann so sage, meinetwegen so, wir spielen in Saarbrücken und ich sage, ja, aber Saarbrücken, da ist ja abends auf der Autobahn nichts los, wenn wir dann da um 11 im Auto sitzen, sind wir ja um 1 zu Hause und der Gerd dann, weil der hasst Autofahren und ich fahre total gerne Auto, da haben wir echt einen Konflikt und dann müssen wir immer so Kompromisse basteln.
Ich hasse beides.
Ja?
Ja, also ich schlaf auch am liebsten zu Hause. Meine Schwelle wäre wahrscheinlich so, nachts kommt es ja auf die Uhrzeit an, ja. Wenn du dann auch K.O. und platt bist, dann kommt so eine Müdigkeit dann irgendwann auch. Fahrt ihr selbst, wenn ihr zurückfahrt? Oder?
Ich fahr selbst. Ich bin auch bei Bader der Fahrer, der Gerd fährt nie. Und also jetzt nicht, weil der hat einen Führerschein und wenn der zu mir kommt und wenn wir uns treffen und beim Links und dann fährt er auch mit seinem Auto oder wenn wir in der Halle spielen, die für beide in der Nähe ist und wir nicht der eine den anderen deswegen abholen soll, dann fährt er da auch hin. Aber wenn wir zu anderen Auftritten fahren, alles so, ich sag jetzt mal, angefangen Limburg oder sonst was oder eben Saarbrücken oder keine Ahnung, Köln und so, dann fahren wir mit dem Auto und dann fahre immer ich.
Mhm.
Und ich bin nachts, ich fahre wahnsinnig gerne und bin auch nachts nie zu müde und bin auch noch toi noch nie in die Situation gekommen, meinetwegen in so eine bedrohliche Müdigkeit zu kommen, so mit Sekundenschlaf oder irgend so einem Kram. Ich bin da, ich fahre gerne nachts.
Ja, ist ja so eine komische Stimmung auch nach Auftritten. Man ist ja einerseits körperlich erschöpft, geistig aber noch voller Adrenalin.
Voll.
Was macht ihr, wenn ihr direkt von der Bühne geht? Was ist da so euer Ritual?
Jeder knallt dem anderen eine für alle die Fehler, die gemacht. Also nee, wir das kann ich dir sagen, wir haben jetzt bei dem Programm und das war bei dem anderen Programm auch so, wir spielen ja ein zusammenhängendes Stück, das geht so ungefähr, ich sag jetzt mal, 1,5 Stunden und dann ist das die Schlussnummer, die musikalische, und dann gehen wir von der Bühne und dann ziehen wir uns zur Zugabe um, dabei reden wir schon mal so ein bisschen irgendwie fandst du das bis hier und sowas oder Dings oder manchmal sage ich auch mal, hey Gerd, tut mir leid, der eine Versprecher vorhin in der Mitte und so, und dann, aber das wird dann auch meistens von beiden sehr großzügig behandelt und dann spielen wir die Zugaben, das sind dann nochmal 2 und wenn wir dann hinterkommen, gehört wirklich dazu, seit über 30 Jahren, dass wir uns in den Arm nehmen.
Wow.
Also, dass wir uns einmal festdrücken. Das ist einfach irgendwie, das ist so, hey, wir haben, ja, das ist so, auch wenn der Abend mal schwierig war und wenn wir vielleicht auch mal, wenn das Publikum mal vielleicht nicht so vielleicht einfach nicht so temperamentvoll war, das haben wir zum Glück jetzt nicht so oft, aber das wirst du ja bestätigen, ein Publikum ist nie 100%ig gleich. Das kennst du wahrscheinlich auch selbst aus der Zeit als Stadionsprecher oder sowas, wo du manchmal merkst, heute musst du irgendwie Gas geben und so weiter. Aber das ist egal. Wenn wir fertig sind und stehen da hinten, ist der erste Gang, dass einer zum anderen geht und wir uns einmal drücken.
Wow, das ist natürlich schön. Also es ist ja so, diese Reaktion vom Publikum. Also ich habe euch selber gesehen im Dezember, Stadthalle Hofheim. Ihr seid ja auch ein Schmunzel-Act, muss man sagen. Ihr seid ja...
klingt schlimm.
Ja, klingt schlimm, aber man geht da hin und man liebt euch als Charaktere. Ja, das ist ja so sauber ausgespielt und dieses Hessische und eure Zielgruppe, die weiß ja genau, was sie kriegt. Und wenn du im Publikum sitzt, und das kriegst du ja als Künstler dann oft gar nicht mit, weil da kriegst du ja einfach nur 10.000 Watt Scheinwerfer in die Fresse und siehst die ersten 2 Reihen. Aber die Leute haben ja trotzdem Spaß, lächeln, schmunzeln, amüsieren sich, zeigen keine Reaktion und sagen danach, ey, war super geil. Ja, und natürlich sind dann die Lacher zwischendrin, aber das ist ja so ein Ding, das ist mir bei Comedy auch aufgefallen. Leute können Spaß haben, auch wenn du auf der Bühne nichts davon merkst. Du guckst in ein dunkles Loch rein, 600 Leute, Stadthalle Hofheim, und die haben durchgeschmunzelt. Dann hast du natürlich die
800.
Peaks. Oh, sorry, 800, Entschuldigung. Genau, 800, sehr gut. Aber ihr macht euch trotz den hunderten, tausenden Auftritten auch immer noch darüber logischerweise Gedanken, höre ich raus. Wie war es heute?
Ja, wir bewerten jeden Abend. Also wir gehen hinter die Bühne und wir verteilen jetzt keine Noten oder so ein Quatsch, sondern das ist so... Gerade in Hofheim haben wir 2 Abende gespielt, dann wird natürlich der 2. Abend automatisch mit dem 1. verglichen. Und der 1. war, das weiß ich noch, weil es unsere beiden Abschlussabende von diesem Tourblock waren. Der 1. Abend in Hofheim war unfassbar. Also das war so ein unfassbarer Abend mit einem unfassbar lauten Publikum. Und als wir später noch in diese Kneipe gekommen sind und haben dann noch was mit Freunden gegessen, war das schon auffällig, wie viele Leute an den Tisch kamen und immer noch mal was gesagt haben oder wirklich also einem zugeklatscht haben, was einem fast schon eher peinlich ist und so. Und dann, klar, gehst du am 2. Abend raus und bist schon gespannt, wird es heute tatsächlich noch mal oder wird es dann eben ein bisschen weniger und so. Und dann wird danach auch dann so, dann sagt man, ja, waren beide geil, der gestern vielleicht noch ein bisschen lauter, aber das ist alles gut. Und das ist so, und dann haken wir es aber auch ab. Es ist dann nicht so, dass wir dann meinetwegen 2 Tage später nochmal darüber reden. Das ist wirklich an dem Abend, in dem Moment, wo wir uns umgezogen haben und dann eben den Ort verlassen oder vielleicht noch was essen gehen, reden wir vielleicht noch mit den Leuten, die aus dem Freundeskreis oder so, oder Kollegenkreis, zum Beispiel war in Hofheim auch der Tobias Mann, unser Kollege, der war da noch, mit dem waren wir dann noch essen. Und dann interessiert es einen nochmal, was der so sagt und wie der das fand. Aber dann ist es auch irgendwann wieder abgehakt. Aber es gehört tatsächlich zum Abend dazu, dass man den Abend nochmal so bespricht kurz. Mhm. Und wie ist das bei dir, wenn du irgendwas machst? Wann ist bei dir der emotionale Cut?
Also ich habe ja comedy-mäßig nicht so viel Programm. Ich habe aber jetzt zum Beispiel im Januar oder wenn ich größere Sachen moderiere, wo man den ganzen Abend angespannt ist.
Das meine ich ja auch. Ja, ja. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, Peter. Also es geht gar nicht nur um Comedy, sondern es geht so um auf der Bühne sein oder eben mit Publikum vor Leuten agieren. Bis hin zum Stadion, bis zum Stadion
sprechen. Ja, Stadion ist insofern geil, weil ich muss ja klarstellen, ich war der Stadionmoderator. Bei uns in Darmstadt ist ja baulich alles Schrott. Das heißt, wir hatten zwei Leute. Einer sitzt oben unter dem Dach und der Stadionmoderator hat eine Dreiviertelstunde vor dem Spiel angefangen und die Halbzeit gemacht. Okay. Wobei Halbzeit war schon immer schwierig. Weil
auf dem Platz.
Genau, unten. Weil bei Halbzeit war schon immer scheiße, weil wenn du 2-0 hinten liegst, will keiner irgendwas hören. Und für mich war das so, wenn ich die Halbzeit durch war, war ich erlöst. Und das hatte den Vorteil, ich konnte entweder feiern oder auch einfach in der 80. gehen, wenn es scheiße war. Von daher war das eigentlich relativ entspannt. Bei solchen Bühnengeschichten kommt es drauf an, da bin ich schon auch angespannt. Und man ist ja dann auch, es muss ja schon auch alles flutschen. Und das ist eine ganz komische Stimmung, deswegen habe ich auch danach gefragt. Wenn man dann fertig ist, es fällt einerseits der Druck ab. Ich fühle mich dann körperlich immer relativ K.O., weil man hat ja einen ganzen Tag in den Knochen eigentlich.
Ja,
man sagt ja nicht, es ist jetzt 19 Uhr, wir fahren jetzt nach Limburg. Ja, sondern du fängst ja, weiß ich nicht, wann fängst du an, ab wann bist du angespannt, wenn 20 Uhr Show ist an dem Tag?
Also, ja gut, also sag mal, wir sind beide zum Glück sehr so drauf bedacht, nicht zu spät zu kommen und lieber lange in der Halle zu sein. Und sagen wir mal, wenn wir jetzt in Limburg spielen, fahren wir vielleicht eher schon um 2:30 los oder um 3 und sind dann vielleicht schon gegen 4 da. Wenn die Techniker sagen, geht mal noch ein Eis essen, dann gehen wir nochmal um den Block oder so. Und wenn wir eigentlich mehrere Tage spielen, ist es dann am nächsten Tag, dass man dann, weil alles aufgebaut ist und man nicht mehr so viel Soundcheck machen muss, dann kann man auch mal ein bisschen später fahren. Mhm. Aber die Anspannung kommt eigentlich bei mir so ab 7. Und die wird dann, kennst du das auch? Das ist so eine Mischung aus nervös und total müde. Weil ich glaube, dass der Körper nochmal runterfährt, weil er weiß, dass er gleich ab 8 Uhr für 2 Stunden viel Gas geben muss. Mhm. Und beim Gerd ist es auch so. Der sagt immer, 5 vor 8 sagt er, jetzt könnte ich mich gerade hinlegen und einschlafen. Aber immer.
Ja.
Aber das beängstigt mich nicht, weil ich genau weiß, das hat nichts, das macht keinerlei Aussage über das, was jetzt gleich passieren wird.
Ja.
Gerade beim Gerd irgendwie. Je müder der ist, umso schlimmer wird es auf der Bühne, weil er dann immer schneller wird.
Okay. Ja, aber das Gefühl danach ist insofern, finde ich, besonders, man hat den ganzen Tag in den Knochen, ist eigentlich total kaputt. Ja, geht hinter die Bühne, denkt sich, boah. Und dann weißt du aber, vorne sind Leute, die nochmal mit dir sprechen wollen, die dich kennen, die erwarten im Zweifel. Geht ihr nochmal raus, irgendwie Autogramme, oder verschwindet ihr eher?
Das haben wir komischerweise uns irgendwie aus Selbstschutz abgewöhnt, dass wir zum Beispiel nochmal, also ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie jemand, wenn er 2 Stunden auf der Bühne war, nochmal sich freiwillig 1,5 Stunden lang in den Merchandise-Stand stellt und Autogramme geht. Da ist der Abend ja komplett hin. Und wir lieben das tatsächlich, nach Auftritten noch irgendwo in der Nähe was zu essen. Mhm. Und dann mit einem kleinen Kreis zusammenzusitzen. Wenn jemand eine Karte signiert haben will, meinetwegen eine Eintrittskarte, dann kann er das immer machen über unsere Techniker. Das machen auch viele, dass sie sagen, sind die noch da? Dann sagt er, was wollt ihr denn? Ja, wir wollen hier das Ticket unterschrieben haben, gib her. Dann bringen die es uns nach hinten und da schreiben wir das auch alles, auch mit der Widmung, die er haben will und so. Aber wir kommen in der Regel nicht raus. Und zwar nicht jetzt aus Arroganz oder das wäre völliger Schwachsinn. Ich glaube, das trifft auch nicht zu, aber irgendwann ist man dann auch durch. Und wenn man dann, ich merke das auch, also als wir Premiere hatten zum Beispiel, da haben wir ja nun wirklich auch wochenlang geprobt und dann haben wir eine Generalprobe noch gehabt und du bist angespannt und dann hat die Premiere gut geklappt und danach hatten wir halt eine Premierenfeier mit ein paar Leuten, mit 50 Leuten oder so und die wollen natürlich auch alle mal was sagen und sowas, aber man selbst hätte am liebsten, wenn ich ganz ehrlich bin, bei aller Liebe zu den Freunden, ich hätte am liebsten mir ein Bier genommen, mich in die Ecke gesetzt und einfach auf Ex mir das Bier reingehauen, dass es sofort gewirkt hätte, um dann in so einen leicht hypnotisierten Zustand zu kommen irgendwie und dann nicht mehr zu reden.
Ja, kann ich verstehen.
Ich finde es manchmal nach so Events unfassbar anstrengend, noch ganz viel zu kommunizieren.
Mhm. Nee, kann ich gut verstehen. Das ist so eine Mischung. Man ist einfach K.O., Leute wollen dann noch was. Dann sind es auch zu viele. Deswegen kann ich auch verstehen, dass ihr nicht mehr rausgeht, weil du wirst ja keinem gerecht. Die Leute stehen dann da so, gucken so, hallo, wollen irgendwas, wissen dann auch nicht, wann können sie dich ansprechen. Dann gibt es andere, die erzählen dir ihre Lebensgeschichte. Also bei mir jetzt weniger, genau. Aber so vereinzelte Events gibt es dann schon, wenn viele Freunde auch da sind, wollen dann Feedback geben und so. Also von daher verstehe ich. Aber wo wir da gerade drüber quatschen, du kannst doch wahrscheinlich im Rhein-Main-Gebiet, außer jetzt mit Maske, keinen Schritt machen. Wie oft wirst du angequatscht?
Also es ist schon so, dass einen viele Leute kennen über die Jahre. Das muss man natürlich jetzt
alle
sagen. Das machen wir das ja auch wirklich seit 37 Jahren. Und da kennen einen, na alle nicht, aber es kennen einen schon mehr als jetzt, also als man vielleicht das manchmal sogar noch vermutet, auch trotz der langen Zeit. Aber irgendwas haben wir hinbekommen, dass das zu 99% immer nett ist. Also erstmal, wenn wir zu zweit irgendwo auftauchen, jetzt sind wir ja nur beide wirklich jetzt, ja auch keine 30 mehr oder keine 20, aber egal wo wir hinkommen, auch jüngere Leute sagen immer, hey ihr Buben, das finden wir schon mal total gut.
Ja.
Wir sind wahrscheinlich die ältesten Buben Hessens mittlerweile. Und das ist so, oder das eben ganz viel, was ich unheimlich oft höre, ist einfach auch beim Einkaufen, dass Leute einfach sagen, gute Henny.
Mhm.
Die gar nicht mich dann in ein Gespräch verwickeln, sondern einfach sagen, hey, gute Henny. Oder jetzt war ich neulich mal abends in einem Rewe oder so und dann kommt mir einer entgegen, so ein Typ, vielleicht 40, und dann bleibt er so stehen und sagt, hey, gute Henny. Aber der war nicht gut drauf wegen der aktuellen Lage. Und dann sagt er, böser Scheiß gerade, oder?
Ja.
Dann sag ich, ja, böser Scheiß. Alles klar, mach's gut.
Kommen die Leute dann gleich in so einen Badesalz-Style, so, hier, was ein Scheißdreck hier mit dem Corona? Fangen die dann gleich so an auch oft und denken, sie müssen...
Das gibt es auch manchmal. Es gibt ja auch manchmal die Situation, was auch immer lustig ist, wenn jemand was zitiert und ich weiß nicht, was er meint. Das hatte ich mal so, kam einer und sagte, und da habe ich die Tür zugeschlossen. Guck mich dabei so erwartungsvoll an. Ich habe keine Ahnung. Ich denke, ja, was meint er jetzt? Also das ist jetzt, er will mir jetzt nicht wirklich erzählen, dass er eine Tür steht, sondern er zitiert jetzt
auch. Ja, ich kann es dir sagen, das war euer Hessisch-Sprachkurs, wo ihr im Dachboden diese Russen oder die mit den eingekochten Leichen. Weißt du, welche Nummer ich meine?
Das war, ja, ich weiß. Jetzt wo du es sagst. Auf jeden Fall, ich gucke den dann an und sage, ja, alles klar, sagte er. Ich hab die Tür zugeschlossen. Und ich sag dann, ja, ist doch super, mach's gut. Und geht dann, weil ich weiß es dann in dem Moment nicht irgendwie. Und das passiert manchmal, aber auch nicht so oft. Mhm. Und ja, manchmal ist es auch nur, dass jemand sagt, ja, ich habe euch da und da gesehen oder ich habe Karten für so und so. Das ist meistens total nett.
Ja. Ich meine, ihr begleitet die Leute halt auch schon 40 Jahre. Ja? Ich weiß, damals, als ihr im Bürgerhaus Sprendlingen angefangen habt, Anfang der 90er, habe ich Zivildienst gemacht auf der Rettungswache in Langen. Und das ist ja auch, sagen wir mal, ein besonderes Völkchen, was da so arbeitet, Rettungsdienst, Pflege und so. Die haben das, wie wir jungen Leute sagen heute, die haben euch gefeiert. Und jedes Zitat wurde da wirklich total normaler Sprachgebrauch. Und einer, der da nicht im Thema war, der hat nur gesagt, was ist denn das jetzt hier? Ja,
das habe ich schon, genau. Das hörst du öfter mal, dass so jemand, der so, oder vielleicht aus Bielefeld gerade erst dahin gezogen ist, für den ist das komplett irgendwie, ist das so nach dem Motto, die müssen hier ganz schlimme Drogen nehmen. Genau. Irgendwie, irgendwas stimmt hier nicht
mit. Da weiß ich gar nicht, wer hat da wen inspiriert? Habt ihr euch das abgeguckt, was die Leute erzählen auf der Straße? Brauchen wir gar nicht drüber reden. Oder haben die Leute dann antizipiert oder übernommen, was ihr da gemacht habt? Und das wurde dann zum, sage ich mal, Handwerkersprech. Es ist ja absolut, absolut abgefahren.
Das kann ich nicht so richtig seriös beantworten, weil das so, weil das wahrscheinlich alles ist, so eine Mischung aus allem. Natürlich haben wir immer wieder mal auch Dinge aufgeschnappt, ja, aber zum Beispiel, es gibt so einen Sketch, der runtergesetzte Fermeware.
Mhm.
Also das ist zum Beispiel, der ist entstanden, da stand der Gernich am Riederwald in der Nähe von einem Autohaus und da stand gerade, da stand irgendwie billige Gebrauchtwagen dran, außen. Und dann hat der Gerd so drauf gesagt, ein billiger Gebrauchtwagen ist eigentlich ein runtergesetzte Fermeware. Und dann habe ich gesagt, ja, so kann man es auch sagen.
Ja.
Und dann sagt er, und dann hat er das aufgeschrieben.
Ja.
Dann hat er später für die Platte und für die Fernsehserie hat er dann diesen Sketch geschrieben, runtergesetzte Fermeware, wo so ein Typ halt das immer ausspricht, was keiner versteht und so. Und das ist dann einfach in dem Moment aus ihm entstanden. Dann hatte jetzt keinerlei größere Inspiration, außer dass das da auf dem Fenster stand, aber eben in Hochdeutsch. Und so entstehen auch viele Sachen. Und wenn wir uns hinsetzen, dann sind wir immer auf der Suche nach Dingen und überlegen. Und es entstehen schon wahnsinnig viele Sachen auch in uns.
Mhm.
Auch ich habe durch Zufall, als ich mein Handy in meinem Auto angeschlossen habe, da ist so, kennst du das, wenn das so auf Zufallsgenerator geschaltet ist, also irgendwas auf deiner Playlist kommt?
Ja, bei mir kommen immer die Pet Shop Boys mit irgendeinem unbekannten Lied. Immer, 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 wenn mein Handy sich koppelt, kommt immer, ich weiß auch nicht, wie es heißt, irgendein Pet Shop Boys Lied von einem Album 2011,
immer das gleiche, dasselbe.
Immer dieselben
Takte. Ja, dann ist es, weil es wahrscheinlich vom Buchstaben her vorne ist. Das kenne ich mit einem Elvis-Titel. Ich habe so einen Elvis-Titel, der springt auch mal an, den will ich eigentlich gar nicht dauernd hören. Und wenn ich es anmache und Dings, kommt als erstes dieses Riff und dann kommt Elvis.
Genau.
Das hat aber was, glaube ich, mit dem Buchstaben, dass der Song wahrscheinlich damit A anfängt oder sowas. Aber ich hatte auf jeden Fall jetzt das Erlebnis, dass ich auf einmal einen Badesalz-Sketch gehört habe, den ich wirklich höre. Ja, wir hören ja unsere eigenen Sachen nicht. Das wäre ja irgendwie völlig verstrahlt. Und dann hörte ich so einen uralten Sketch, Waldfest heißt der, von, ich weiß nicht, von der dritten CD oder sowas. Und ich kannte den nicht mehr. Und dann fiel das so an und dann war ich total gespannt, wie der weitergeht und musste tatsächlich peinlich, musste darüber lachen. Aber dann fiel mir auch ein, dass der zum Beispiel auch, der hatte null Inspiration durch irgendjemand anderen oder irgendwie Geschwätz auf der Straße, sondern der ist einfach in unseren Köpfen.
Waldfest.
Und so ist es.
Sagt mir jetzt gar Waldfest, nichts. Und ich bin jemand, der...
Ja, das ist so, da sind so zwei Frauen am Fenster und die eine sagt, siehst du, da hinten kommen die beiden Idioten wieder, jetzt geht's gleich wieder los. Das machen die schon seit 25 Jahren jeden Tag. Und dann hörst du, wie unten die beiden Typen sagen, hier, Reine, was dann? Halt doch mal den Waldfest! Und sowas. Und dann lachen die sich über den scheiß Karlauer kaputt und so. Also ganz blöd. Also das ist inhaltlich nicht lustig, sondern das Lustige daran sind die beiden Idioten auf der Straße, die sich total schärfen, obwohl sie jeden Tag den gleichen Scheiß-Joke machen und sich darüber immer noch kaputt lachen können. Und das ist die Komik da drin. Mm. Und den kannte ich nicht mehr. Ich hatte den nicht mehr. Als ich die App, wir haben ja eine Badesalz-App, und da musste ich ja diese Schnipsel zusammenstellen. So was weiß wie Fresse da vorne, was weiß ich. Da sind ja irgendwie mittlerweile irgendwie 90 Sounds drauf. Und das sind ja alles so kurze Dinger. Und dafür musste ich ja tatsächlich alle Badesalz-Audiosketche anhören, die wir je gemacht haben. Das sind ja 10 Platten oder 11
Ich hab sie
so.
Alle durchgehört.
Und dann habe ich mich hingesetzt abends um 8. Hatte die auf dem iPad, weil es am einfachsten ist, und habe dann wirklich gesessen und habe dann immer, wenn ich hatte, ja, das nehmen wir rein, habe ich mir dann den Titel aufgeschrieben und die wo das ist, Sekunde so und so, und habe das dann irgendwie als Liste eingetragen, damit wir das später im Studio rausschneiden können. Und da an dem Abend habe ich tatsächlich alle Badesalz-Sketche angehört, die wir je gemacht haben, also audiomäßig. Und da fingen manche an und ich wusste nicht, wie die weitergehen. Wie zwei Opas an der Kasse stehen und der eine sagt, darf ich Sie mal was fragen? Und ich hatte keine Ahnung, was jetzt kommt. Um was geht's jetzt gleich? Also das ist dann echt weggerutscht. Es war manchmal richtig spannend.
Also ich kann sagen, ich habe sie auch alle gehört. Ich war 2018 6 Wochen auf Weltreise mit meiner Familie und wir haben 4 Wochen in der Südsee verbracht, zwischen den Cookinseln, Fidschi und Bora Bora. Also da, wenn du reinscrollst, kommt ganz viel, also in die Landkarte bei deinem Handy, da kommt ganz viel Meer und das Land verschwindet, weil da ist wirklich nichts. Und da waren wir Bora Bora, traumhaft. Und da gab es so ein Bluetooth, eine riesige Bluetooth-Box, und wir haben diese Playlist dabei gehabt auf meinem iPhone, und wir haben also in der Südsee 18.000 Kilometer weg, völlig andere Umgebung, meinen Kindern 8 und 12 Jahre alt, Badesalz näher gebracht. Das Einzige, wo es schwierig wurde, war dann das Hörspiel. Das war nicht so, wie heißt es gleich, helf mir.
Das Baby im
Goldzahn. Baby im Goldzahn, das war für sie etwas...
Ja, das ist ein bisschen spezieller. Ja. Das hat auch nicht so gut funktioniert, muss man ganz offen sagen. Wir dachten damals, es ist eine super Idee, wir machen einmal ein Album, was anders ist, wir bieten den Leuten mal, wir zeigen, dass wir uns Gedanken gemacht haben, und die Leute waren alle so...
sie haben sich Gedanken gemacht.
Nein, die fanden das doof. Ja. Das hat sich dann auch lange nicht so verkauft, und das haben wir auch ein bisschen um die Ohren bekommen. Wir haben es zwar noch auf die Bühne gebracht, das war noch ganz lustig, mit zwei Freunden, das war das einzige Mal, wo wir zu viert waren. Das hat noch ganz gut funktioniert. Aber das Album selbst nicht, aber mein Gott.
Ja, egal, jedenfalls fängt mein Sohn jetzt an, oder seitdem, die Kinder haben ja so ein Gedächtnis, die hören das einmal und labern dich dann selber mit diesem Kram voll. Ja? Also mein Sohn heißt Karl und Bongo Karl ist jetzt hoch im Kurs. Also das sind so Dinge, Wahnsinn, wenn man das als Künstler, glaube ich, auch wüsste, wo Leute, man verbindet ja dann Bora Bora, Traumstrand mit Badesalz, alles, was es hier gegäbe hat, verrückt. Aber ihr seid ja schon jemand...
Darf ich noch ganz kurz, Peter, ganz kurz, ich muss dazu, fällt mir noch ein, mir hat mal ein Arzt, bei dem ich war, erzählt, den kannte ich gar nicht, so ein älterer Herr, dass er mit seinem Sohn in der Antarktis war. Sie haben so eine, wirklich so zu zweit mit einem Schlitten und so, sind die so adventure-mäßig, sind die so durch das Eis gezogen. Und sie hatten eine damals eben gab es halt eben so Discman und so, also beziehungsweise CD-Player mit Kopfhörer, so mobile, und sagte, wir hatten einen mit zwei Kopfhörern, und wenn wir dann teilweise dann 6 Stunden durchs Eis gelaufen sind, haben wir halt Musik gehört. Und dann ist tatsächlich, dummerweise, haben wir während dieser Route irgendwann an einem Tag, haben wir das Package mit den ganzen CDs, die wir mitgenommen hatten, mit allen möglichen, mit Beatles und was weiß ich, was da drin war, und Billy Joel hat er mir erzählt, so, haben wir irgendwo liegen lassen, und die einzige CD, die wir noch dabei hatten, war die im Player war, und das war Badesalz Och Jo. Und dann sind wir 6 Stunden durch die Antarktis gelaufen. Und weil wir diese Stille auch nicht ertragen haben, haben wir 6 Stunden lang diese eine Badesalz-CD gehört. Sagt er, und wir sind eigentlich, er sagt, ich kann jedes Geräusch, jede Atmung könnte ich mitsprechen. Und als wir dann nach Hause gekommen sind, habe ich zu meinem Sohn gesagt, was wäre denn, wenn wir mal zu Badesalz wieder live gehen? Er sagt, auf gar keinen Fall.
Wahrscheinlich ist Ihnen.
Da gehe ich nie wieder
wahrscheinlich
hin.
Wahrscheinlich ist Ihnen das Lachen eingefroren.
Ja, im wahrsten Sinne. Sehr gut, Peter.
Schreibe ich mir gleich auf.
Ah, ein schöner, aber der Karlauer geht durch.
Ja, geht, kann man nehmen. Nee, ja, super, geil. Ihr seid ja schon auch crazy im Hinblick auf, wie soll ich das jetzt sagen, dass du es nicht falsch verstehst, gagfreie Stücke, wenn ich mir jetzt, und die trotzdem mega lustig sind. Also das einzige Comedy-Duo ohne geschriebene Gags, wenn ich mir das mal so anmaßen darf. Wenn ich mir jetzt so eine Nummer angucke, früher Nummer Lambada, eine Drum Machine, was war das damals für eine? Eine Casio, wisst ihr das noch?
Ich weiß es gerade nicht. Aber wir haben die sogar von einem Menschen nochmal, der hat das recherchiert und hat uns die geschenkt nochmal. Die hat der Gerd, weil der Gerd ist bei uns der kann auch ein bisschen Keyboard spielen, ich kann das nicht. Mhm. Und deswegen darf der das auch haben. Okay. Ich weiß nicht, wie das heißt.
Ja, gut. Also das ist ja auch eine Nummer, ohne sie, jetzt kann sich jeder anhören, Lambada. Da ist ja auch keine Pointe, die lebt ja eigentlich nur von dem Absurden. Von dem absurden Dialog. Und ich glaube, das ist wahnsinnig schwierig oder vielleicht auch wahnsinnig leicht, auf so einen Quatsch zu kommen, wenn man in der richtigen Stimmung ist. Oder erzähl's mir, wie kommt man auf so einen Käse? Macht ihr ja heute bei den
aktuellen Platten auch. Also bei dem Sketch war das jetzt so, dass eben der Gerd eben in einem Musikladen war, wo der alte Musikladenbesitzer auch irgendwie einem Typ, der, glaube ich, eine Gitarre kaufen wollte oder einen Bass, hat er dann so verschiedene Bässe vorgeführt, also der Besitzer. Also,
Musikschmidt oder was, oder Cream?
Ja, es kann gut sein. Und auf jeden Fall, und dadurch, dass er das selbst gar nicht gut kannte, hat er gesagt, ja, das ist halt hier, der liegt halt hier ganz gut in der Hand, ne? Und wenn du hier ohne gehst, dann bum, 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 das halt natürlich, weiß ich jetzt, nehme ich mal da an, und der liegt natürlich ganz anders in der Hand, bum, 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 bum. Und der Gerd stand dahinter und sagte, der hat dem totalen Scheißdreck erzählt. Und der junge Typ hat den auch völlig zweifelnd angeguckt, weil der wahrscheinlich 10-mal besser Bass spielen konnte als der Alte selbst. Aber da ist das so entstanden, dieses eigentlich keine Ahnung haben und dann aber einfach mit dieser Attitüde des Extremskenners und des Checkers irgendwie das dann verkaufen. Und deswegen dann auch dieser Verkäufer beim Rhythmusgerät, der dann halt immer den gleichen Sound drückt und die Frau es auch immer nicht merkt. Mhm. Ja. Und das hat uns einfach gefallen. Das ist natürlich so ein bisschen Dada-mäßig,
aber das
ist einer der legendärsten Badesalz-Sketche überhaupt.
Krache.
Und das zeigt ja auch, dass die Leute auch diese Komik, wo es eben nicht um den geschriebenen Gag geht, um die Pointe oder den Antwort-Gag oder so oder die Punchline, sondern da geht es wirklich auch um das Depper und das um das Behaupten auch einfach, weißt du, so, dass bevor man zugibt, dass man das nicht merkt und so. Und das haben die Leute, glaube ich, gut begriffen. Deswegen ist das halt einer von unseren meistzitierten Sketchen überhaupt.
Ja, riesen Kracher. Man muss die Rollen aber dann auch annehmen, man muss sich ein bisschen reinhören. Wenn wir jetzt gerade über Musikgeschäfte reden, wo habt ihr damals in den 80ern eure Sachen gekauft? Es gab ja gar nicht so wie heute die großen Musikversender online oder so. Es war ja wirklich auch zum Teil schwierig.
Fang du mal an. Wo hast du deine Sachen gekauft?
Ich war Keyboarder in den 80ern, hatte kein Geld, von daher gab es wenig Käufe. Ich war bei Musiknehmern in Langen auf der Bahnstraße und manchmal bin ich da mit der S-Bahn nach Frankfurt auf die Berliner Straße zu Musik Schmidt gefahren. Die hatten ihre Keyboards im Keller. Und das muss man sich so vorstellen, man war, wenn man da Keyboards getestet hat, unter den Augen von der Inhaberin, der Seniorchefin Frau Schmidt, die wusste, man kauft eh nichts, weil man als 13-jähriger Schüler da ankam, war man immer relativ schnell betäubt von den Abgasen. Weil man stand halt im Keller vorm Kellerfenster und hat dann irgendeinen Korg Poly 61 dann da angetestet. Also Musik Schmidt, wenn es ernst werden sollte.
Genau, da war der Gerd auch viel. Ich war auch, ich meine, mich erinnern zu können, dass wenn ich in Frankfurt war, dass wir da auch manchmal zusammen hingegangen sind. Genau. Ich persönlich war jetzt noch beim Musik Clear, der jetzt irgendwie in Bergen-Enkheim ist. Der war lange Zeit da in der Breitengasse, da in dem Bahnhof, in der Nähe von der Zeil.
Ja, ich weiß, wo. So, ja.
Ja, genau. Bisschen Rotlichtviertel auch und so. Und da ist auch das Gesundheitsamt interessant. Yeah. Da war ich nämlich Neumann. Genau.
Ja, das ist ja ein Fun-Fact. Der Herr Speker war ja mal Immobilieninvestor und hat ein riesen Laufhaus gebaut, was sie dann aber nicht genehmigt haben. Und jetzt ist das Gesundheitsamt da drin. Warum nicht?
Ja, genau. Und ich bin letztes Jahr im Gesundheitsamt aufgetreten, bei der Nacht der Museen oder so. Weil die hatten dann irgendwie so ein, die durften dann auch dann was veranstalten, auch zu ihren eigenen Gunsten. Und haben dann, habe ich zweimal eine halbe Stunde Stand-up gemacht. Das war ganz lustig. Und auf jeden Fall, da war ich bei Musiklier. Und das einschneidendste Erlebnis, ich bin ja Saxophonist. Mhm. Also jetzt bin ich jetzt kein guter Saxophonist, aber leidenschaftlich. Mein allererstes Saxophon ist ein schwarzes Saxophon vom Musikhaus Hummel in Frankfurt.
Wow, wo war das denn?
Die hatten auch eine eigene, das war irgendwie auch in der Nähe vom Bahnhof, glaube ich, vom Hauptbahnhof. Und ich glaube, wenn man vom Hauptbahnhof rausgeht, also gegenüber in diese Straße, irgendwo da war das irgendwo. Und war so ein Familienbetrieb und die hatten halt eben auch eine eigene Blasinstrumenten-Edition. Und das habe ich noch, dieses schwarze Saxophon, außen schwarz, innen gold und dann eben Musikhaus Hummel drauf.
Geil.
Stehend. Engraviert, das habe ich noch. Und dann habe ich aber später natürlich gewusst, jetzt will ich natürlich, das war dann so eins für 600 Mark oder so. Und dann, als ich dann das etwas ernster betrieben habe, wusste ich natürlich auch, dass es jetzt ruhig ein besseres Saxophon sein darf. Dann habe ich halt eben gespart und Weihnachten und Geburtstag nur Geld gesammelt, irgendwie, bis ich das mir leisten konnte. Und dann gab es von Keilwert, also es gibt die Firma Keilwert, ein Saxophon. Und die waren damals in der Nähe von Groß-Gerau, in einem kleinen Ort. Und da bin ich dann hingefahren. Und ich hatte da angerufen und dann haben die gesagt, ja, sie können das auch direkt bei uns bestellen, sie müssen es nicht beim Musikladen machen sie können das bei uns editieren. Und dann bin ich da hingefahren und stand da mit dem großen Meister, diesem Instrumentenbauer, so wirklich so ein grauhaariger älterer Herr mit einer Brille, total freundlich. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt stellen wir mal ihr Saxophon zusammen, hier sind verschiedene Korpusse, welche möchten sie, und hier sind die verschiedenen Klappen, möchten sie welche mit Elfenbein, möchten sie welche mit dem Perlmutt und was weiß ich und so. Und dann habe ich mir tatsächlich mein eigenes Saxophon zusammengestellt und dann waren die so goldig, dass ich dann nach ein paar Wochen angerufen worden bin. Da sagte er Nachtsheim, wenn Sie mal sehen wollen, wie ihr Baby jetzt so gerade aussieht, wir sind jetzt so halb fertig, können Sie gerne noch mal mittendrin vorbeikommen. Und dann bin ich tatsächlich hingefahren und dann hat er mir gezeigt, wie weit sie schon sind. Und dann auch, wie der Korpus jetzt gegossen wird und oder wie der noch behandelt wird und so. Und dann bin ich das zweite Mal hingefahren und habe das dann gekauft.
Warst du da schon ein Star? Damals. Warst du schon ein Star damals?
Also mit der Bezeichnung, ja, da habe ich ja sowieso ein Riesenproblem. Also von daher, aber da kannte uns noch keiner. Das war noch, da war ich vielleicht bei den Rodger Monotones schon und sowas, aber das sagte dem nichts mehr. Ich weiß nicht mehr das ganz genau. Ja, ich wollte einfach Saxophon spielen und wollte ein gutes Saxophon haben. Da war irgendwie alles noch ganz klein. Und der war unglaublich nett. Und dann fuhr ich dann dahin und hat dann tatsächlich, ich glaube, es hat 4.000 Mark gekostet damals. Und dann habe ich mir mein erstes Saxophon gekauft. Ich habe dafür Jahre gesammelt. Das war mein komplettes Erspartes und meine Eltern noch Zuschüsse abgerungen und so. Und dann bin ich dahin und dann war dieser aufregende, emotionale Moment, wo ich dann eben dann da war und dann kam und sagte, ja, schön, dass Sie da sind, kommen Sie mal mit. Und dann stand es da schon, weißt du, so poliert und so auf dem Saxophonständer und ich... Und es roch überall in dieser Ding so, was ich, kennst du das auch? In Musikläden riecht es
ja geil, dieser Plastikweichmacher und so. Das ist, finde ich auch, dieses, ja. Ich sammle.
Teppichboden ist meistens irgendwie, genau. Und irgendwie Instrumente riechen irgendwie auf eine eigene Art und sowas. Und je kleiner der Laden war, umso mehr hat es gerochen.
Ich sammle ja all die Synthesizer aus den 80ern, die ich mir damals nicht kaufen konnte, kriegt man ja heute relativ günstig bei eBay. Und manchmal erwische ich noch so ein Gerät mit Flightcase aus den 80ern. Und wenn du das Flightcase aufmachst und dann ganz tief die Nase reinsteckst, wenn du das Netzteil rausholst oder so, dann kannst du die 80er noch riechen. Das ist, ja, das ist geil. Also ist natürlich technisch Quatsch. Allerdings, wenn man jetzt Oldtimer sammelt, kann man sich auch einen VW abkaufen. Der ist auch besser als jeder Oldtimer. Aber darum geht's ja auch nicht, sondern das ist ja einfach der Sound. Aber es ist auch noch...
Apropos Instrument riechen. Ich bin ein unglaublicher, also ich mache jetzt, will keine Werbung in deinem Podcast machen, aber ich bin ein totaler Fisherman's Friend Fresser. Ich kenne alle Sorten, ich habe mindestens drei Lieblingssorten, ich habe im Auto eine Riesendose immer voll bis oben hin und sowas. Ich habe auch, wenn ich auf die Bühne gehe, ist immer das Ritual, dass ich noch schnell so ein halbes runterschlinge und so. Und als wir mit Dolberer unterwegs waren, da spiele ich ja auch Saxophon. Da spiele ich gegen Ende des ersten Teils mit dem Martin, mit unserem Pianisten, spiele ich so ein Stück von Brian Culbertson, so ein Jazz-Rock-Stück irgendwie und so ein bisschen funky. Und Martin spielt dann so ein Halbplayback, hat er eingespielt mit seinem Sohn, der ist ein super Schlagzeuger und so, und spielt dann den Rest auf dem Piano live und so. Und dann haben wir, und immer wenn ich diese Fishermans auf der Bühne so hatte und habe die immer irgendwo in der Nähe liegen, habe ich das Päckchen meistens irgendwie in den Saxophonkoffer geworfen. Mhm. Irgendwann lagen da bestimmt, ich sag mal, 6-7 Päckchen Fishermans drin. Und dann ist der LKW, in dem der Fisherman, in dem meine Saxophon stand, musste er wohl 2 Tage lang in einer unfassbaren Hitze gestanden haben. Und die haben auch nicht mehr dran gedacht, dass da vielleicht Instrumente drin sind und was weiß ich. Und dann spielen wir in der Jahrhunderthalle mit Dolbo, ja, in der ausverkauften Jahrhunderthalle mit 2.500 Leuten. Und ich beim Sound, wir kommen zu spät und ich beim Soundcheck, der Martin sagt, ja, wir haben es ja gestern noch gespielt, er hat einen Abend vorher noch in Gießen gespielt, sagt er, du kannst das irgendwie, alles klar, ich das Saxophon, ich stelle das auf den Ständer. Dann kommt die Nummer, ich nehme die und will spielen. Oder es war der Auftritt davor war 3 Tage vorher, so war es, sonst hätte es ja gar nicht funktioniert. Genau, 3 Tage vorher haben wir gespielt und der Martin sagt, brauchen nichts groß checken. In diesen 3 Tagen hatte diese Hitze, diese Fisherman's Friends in meinem Saxophonkoffer so erhitzt, dass der Dunst davon das ganze Saxophon verklebt hat. Und ich stehe auf der Bühne vor 2.500 Leuten und ich will den ersten Ton spielen und es kommt nichts. Und dann merke ich, dass die Klappen alle nicht mehr funktionieren. Ach, du
Scheiße.
Und ich denke noch, du bist so ein Wichser, dass du das nicht probiert hast. Das ist einmal Nachtsheim, einmal testest du nicht beim Soundcheck dein Instrument und es fliegt dir gleich um die Ohren und ist gleich beim größten Gig überhaupt in der ausverkauften Jahrhunderthalle. Und dann hat der Martin mich angeguckt und mit den Schultern gezuckt und ich habe nochmal probiert und dann habe ich es irgendwann weggelegt und habe gesagt, gut, dann tanze ich halt und habe dann in übersprungsmäßig mich ganz schlecht bewegt. Die Leute haben zwar gelacht und geklatscht, aber und der Gärtner, alle standen am Bühnenrand und die wussten ja, dass ich normalerweise das Spiel und die sagten alle in der Pause, was war denn? Und ich sagte, das geht nicht mehr. Und dann habe ich mir das später angeguckt, dann war das wirklich von Fisherman's Friends Dunst.
Aber hat gut gerochen.
Es riecht ja immer noch gut.
welche Sorte?
Genau.
Gut.
Ich habe dich unterbrochen.
Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich wollte noch kurz, glaube ich, Musik Crusius müssen wir noch erwähnen in Darmstadt. Kennst du den auch? Am Marktplatz.
Kenne ich auch.
Ist ja leider, hat leider zugemacht, konnte sich nicht halten. Das war ja auch, aber ist für die Hörer, glaube ich, nicht so spannend. Musik Crusius. Was mich noch interessieren würde, wenn ihr jetzt so eine lange Pause habt. Also, das ist ja 2 Duo-Projekte: Dolbohrer mit Rick Cavanian.
Ja, Dolbohrer muss man fairnesshalber sagen, ist eigentlich ein Trio, weil wir noch den Martin Johnson als Pianisten dabei haben. Ist einer meiner besten Freunde, ein unfassbar guter Pianist und auch wichtig bei uns. Und jetzt bei Dolbohrer auch in dem zweiten Programm auch als Mitleser eingebunden. Also wir betrachten uns hier schon als Trio. Und wenn die hier auch wohnen, die sind ja dann immer eine Woche hier, wenn wir spielen und wir proben dann vorher nochmal, dann ist das wirklich eine enge Freundschaft von 3 Jungs.
Okay, verstehe. Gleich kommen
Jungs,
ja klar. Du bist 63.
Ja.
Ich finde ja albern, wenn, also ich sage meiner Frau immer, wenn die von Mädelsabend spricht, sage ich, also, na gut, lassen wir das.
Ist doch süß, sei doch so streng.
Ende hört die das noch hier. Was mich interessieren würde, in dieser Zeit, wo jetzt ja Zwangspause ist oder wenn ihr vielleicht nicht so viele Projekte habt mit dem Gerd Knebel oder auch, das ist ja auch ein Künstlername übrigens, ne? Gerd Knebel ist auch ein Künstlername.
Der heißt so.
Nee, der heißt so.
Der hat,
habe ich mal gelesen irgendwo.
In England. Nein, in England hat er noch eine ganze Sippe von Verwandten, die heißen sie The Knables.
Du verarschst mich jetzt.
Nee, das ist kein Ding. Sein Oscar, sein Onkel, der ist gestorben, eigentlich einer der wenigen, der uns ein bisschen auch inspiriert hat, weil er uns immer englische Comedy-Formate auf VHS-Kassette geschickt hat in den 80ern. die hießen Knebels. Es gibt immer noch Knebels in England. Der Gerd hat eine dubiose Dings, ich weiß nicht genau, kann es jetzt nicht mehr ganz genau auseinanderklammern, aber er hat tatsächlich englische Verwandte und es gibt eine englische Familie namens Knebels.
Okay, verrückt, was es alles gibt. Nun zu meiner knallharten Frage. Habt ihr denn auch Kontakt, wenn ihr jetzt nicht aktuell zusammenarbeitet? Ruft ihr euch an, sagt, Gude, wie geht's, alles klar, was machst du? Oder
kann ich dir ganz einfach beantworten. Der Gerd ist einer meiner wichtigsten und besten Freunde in meinem Leben. Und das ist mit einer unglaublichen Vertrautheit verbunden, mit großem Respekt. Jeder ist total interessiert, wie es dem anderen geht. Wenn der andere was hat, dann ruft der andere auch 3-mal am Tag an und fragt, ob es besser geworden ist. Und das ist einfach eine ganz enge Freundschaft. Also deswegen, und wir halten es ja auch gut miteinander aus. Wir sind zwar unterschiedlich, wir haben auch oft unterschiedliche Thermiken so bei bestimmten Sachen irgendwie auch. Und auch jetzt auch in der Corona-Zeit zum Beispiel gehen wir unterschiedlich mit um. Also ich lasse es nicht ganz so sehr an mich ran oder ich beschäftige mich auch dosierter damit, weil ich sonst das Gefühl habe, dass ich meine Kreativität geblockt wird irgendwie. Und der Gerd ist dann jemand, der immer, wenn er ein Thema hat, sich damit erstmal sehr ausführlich beschäftigt und so. Aber das ändert nichts daran, an der starken Verbundenheit und dass wir in vielen Sachen auch dann letztendlich auch doch einer Meinung sind und auch sehr viel lachen und Also was legendär ist, das wird es ja nie geben, weil wir es nie aufgezeichnet haben. Aber wenn wir uns anrufen, dann fangen diese Telefonate zu 95% nie normal an. Sondern es ist, einer verstellt immer die Stimme und redet Scheiße. Immer. Immer. Und mit immer schlimmen, unanständigen Namen, mit denen er sich meldet, oder was weiß ich damals und so. Und das ist irgendwie ein immer, das ist so, wenn der Gerd anruft, der ist einer der wenigen, der keine Nummererkennung hat. Hm. Deswegen weiß ich immer, dass er es ist, wenn da unbekannt steht. Und wenn ich dann dran gehe, dann und ich sage Hallo, sagt er,
Hallo.
Kommt erstmal Scheiße und dann schalte ich auch um und sage, das kann doch gar nicht sein, wer wohnt sie dann? Und sagst, also wir haben es, dass wir uns mal normal begrüßen, ja, wenn der Gerd zu mir kommt, vor ein paar Tagen, letzte Woche oder so, haben wir gesagt, okay, jetzt treffen wir uns mal, setzen uns irgendwie mit 2 Meter Abstand, was bitter war, irgendwie auf die Terrasse und dann klingelt er und ich mache die Tür auf und steht da vorne am Gartentor und als erster ruft er, hör auf! Hör mir auf, du Arschloch! Und so. Also das ist aber das halt immer, ja, so ist es.
Ja, super. Also nach 40 Jahren, man würde es ja nicht, oder 35, man würde es ja nicht vermuten. Also ich glaube, es gibt nicht viele Künstler, die dann so lange das aushalten. Ich glaube, es gibt viele Duos, die dann zusammenkommen, um bewusst kreativ zu arbeiten, ansonsten vielleicht auch nicht viel zu tun haben, um die Energie nicht da ins Leere laufen zu lassen. Aber das ist ja toll. Also wenn ihr das so hinbekommt, Wahnsinn.
Ja, das hat mit hinbekommen.
Oder wenn es so, wenn es sich entwickelt hat.
Es ist so, ja. es ist so einfach. Wir waren, als wir uns kennengelernt haben, haben wir früh gemerkt, wir ticken ähnlich. Das war ja auch so, das war ja so der Gedanke. Wir treffen uns mal. Er war Sänger bei Flatsch, ich war bei den Rottgaus. Und dann haben wir uns getroffen und haben gemerkt, irgendwie, ja, jeder hat Interesse am anderen. Und dann haben wir das so nebenbei entstehen lassen. Und kein Mensch hätte gedacht, dass daraus mal was Namhaftes oder wird irgendwie, was auch dauert oder was länger anhält und so. Und dann ist halt das draus geworden. Und das, seitdem ist das verbunden mit einer großen Freundschaft. Der Gerd war auch mein Trauzeuge zum Beispiel bei meiner ersten Hochzeit und so. Und ich glaube, bei meiner zweiten auch, fällt mir gerade ein. Und ist halt einfach ein wahnsinnig guter Freund. Ich habe natürlich, klar, habe ich noch ein paar andere gute Freunde und auch ein wahnsinnig wichtiger Mensch ist mein Bruder. Der ist ein paar Jahre älter. Das ist, den liebe ich auch heiß und innig irgendwie. Und das ist auch ein wahnsinnig guter, wichtiger Gesprächspartner. Oder auch meine Kinder und sowas sind ja nur alle jetzt auch nicht mehr klein. Ja,
ja, ich habe vorhin mit meiner Frau in der Küche gerätselt über deinem WhatsApp-Statusfoto, ob es deine wahnsinnig gut aussehende Partnerin ist oder deine wahnsinnig gut aussehende Tochter.
Ja, freut mich natürlich, dass du mir das zutraust, dass ich so eine junge, schöne Freundin haben könnte, aber das ist tatsächlich meine Tochter, wobei das meine, also das ist das mittlere Kind quasi. Und das ist Jascha, das ist meine Tochter, genau. Ja. Und die sieht wirklich, die kommt halt zum Glück sehr nach ihrer Mutter und ist wirklich eine unfassbar schöne junge
Frau. Du darfst es sagen, ich darf es aber auch sagen.
Aber das ist so, also das weiß ich, dass das ja andere auch so sehen und andere auch so einschätzen. Also von daher, ja, das ist eben, ist aber nett, dass du mir das
zutraust. Ja, alles, ich traue dir, also. Was mich noch interessiert, ihr habt euch ja vor vielen Jahren verbündet auch mit dem Kikeriki-Theater in Darmstadt mit Roland Hotz.
Ja, nicht vor ein paar Jahren, wir kennen den Roland, jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir 2020, wir kennen den Roland seit 25 Jahren. Mhm. Sind wir befreundet mit Roland.
Ich hatte ihn damals...
Der Gerd hat ihn irgendwie entdeckt, weil er zufälligerweise in der Comedy Hall war. Und hat ihn dann irgendwie auch mal angesprochen. Und dann hat er den Roland mal mitgeschleppt, als wir ein großes Open Air in Neu-Isenburg hatten. Da habe ich ihn dann kennengelernt. Und wir waren uns alle sofort zugewandt und haben diese Freundschaft bis heute aufrecht gehalten. Und der Roland baut ja auch unsere Bühnenbilder schon seit vielen, vielen Jahren. Also nicht er alleine, der würde jetzt sofort protestieren mit seinen ganzen Leuten vom Kikeriki-Theater, vom Ensemble. Vor allem der Flo auch. Und so. Und das ist eine ganz starke freundschaftliche Verbundenheit. Ja,
also Seyfried Schölling, auch ein Klassiker. Aber Roland hatte ich auch mal zu Gast in meiner damaligen Radio Darmstadt Talkshow, auch ein ganz ein Energiebündel vor dem Herrn. Der war ja mal Vizepräsident bei den Lilien, das weißt du auch. Hat ich das weiß. Maskottchen König Bölle damals kreiert und gezeichnet, hat sich leider nicht durchgesetzt. Aber auf jeden Fall wichtig, wer das jetzt vielleicht hört, holt euch Tickets im Vorverkauf, auch für das Kikeriki-Theater, denn auch wie alle anderen Theater, die brauchen auch den Vorverkauf im Moment und der ist geöffnet beim Kikeriki-Theater.
Ja, genau, unbedingt. Ja. Wichtig.
Also von daher, kommen wir doch noch kurz zu Corona, war ja ein bunter Themenmix heute Abend. Corona, ihr habt 50 Shows abgesagt dieses Jahr, absagen müssen.
Ja, also jetzt, ich habe es jetzt nicht gezählt.
Sag einfach.
Ja, so ungefähr, so um den Dreh rum sind es. Also wir hätten jetzt irgendwie schon im März haben wir noch die ersten spielen können Und also bis ganz Ende Februar, Anfang März waren wir noch viermal auf den Bühnen und dann hätten wir in Saarbrücken schon spielen sollen am 13. März. Und dann haben wir am 11. alle noch gedacht, das geht noch. Also auch das Gesundheitsamt in Saarbrücken hat gesagt, kein Problem, hier ist noch nicht viel. Also eigentlich so gut wie gar nichts. Und dann war das hochinteressant, weil wir kriegten dann donnerstags zum Beispiel Mittwochabends kriegt mir noch Mails, bitte kommt, lasst euch jetzt nicht verjagen, wir wollen euch sehen, wir wollen lachen und sowas. Und Donnerstag, als die Meldungen immer schlimmer wurden und die Prognosen immer schlimmer wurden und auf unserer Seite noch stand, dass wir spielen, obwohl wir intern schon längst beschlossen hatten, nicht zu spielen, weil es viel zu riskant wird, kippte die Stimmung ganz schnell. Und auf einmal schrieben Leute so Mails wie, ihr Dreckschweine, ihr bringt eure Fans um, nur des Geldes wegen, ich komme nicht und wenn ich meine Karte nicht ersetzt bekomme, ich hasse euch und so. Und das war so schnell, Peter. Das kannst du dir nicht vorstellen. Genau wie dieses Virus sich so schnell jetzt verbreitet hat, genauso schnell ging es auch damit. Das ging, so schnell konntest du gar nicht gucken. Und ich habe dann unseren Veranstaltern gesagt, Hans, wir müssen jetzt sofort nach außen endlich mal erklären dürfen, dass wir nicht spielen. Wir wollen doch gar nicht spielen. Wir haben es doch beschlossen. Sagte, ja, aber wir haben doch kein Ersatzdatum. Dann sage ich, Hans, ist doch scheißegal. Wir gehen jetzt auf unsere Seite und schreiben drauf, Auftritte werden verschoben, Ersatzdaten ab morgen. Dass keiner mehr denkt, dass wir wirklich noch spielen wollen. Und da hast du mal gemerkt, wie schnell das hochkocht und wie schnell du auf einmal in die Scheiße gerätst. Und das war. Und jetzt haben wir halt eben natürlich jetzt im März und im Mai jetzt ganz viele schöne Auftritte, die wir schon gehabt hätten und Ende April, ja, und alles weg. Wir im Staatstheater Darmstadt, wo wir uns jetzt wahnsinnig drauf gefreut haben, weil es einfach einer der geilsten Schuppen überhaupt ist, ja, mit wo wir spielen dürfen, ist jetzt alles erstmal verschoben. Wir haben jetzt nichts abgesagt, sondern alles sind verschoben, aber natürlich fehlen die am Ende des Jahres, fehlt es natürlich alles.
Ja, dieses Jahr kannst du als Künstler einfach abhaken. Es ist einfach so. Und jetzt spielt ihr ja auch in großen Hallen, die definitiv Großveranstaltungen sind. Ohne jetzt unken zu wollen, ich glaube, da wird sich dieses Jahr nicht mehr viel abspielen.
Nein, das glaube ich auch nicht. Wir sind ja alle, wir halten ja alle die Luft an, was überhaupt im Frühjahr sein wird und sowas, weil alle sagen so, ja, dann nächstes Jahr. Aber ich meine, sag mal, nur weil irgendwann der 31. Dezember ist und das neue Jahr beginnt, ist ja noch lange nicht klar, dass dann das Virus irgendwie im Griff ist oder ob es dann einen Impfstoff gibt oder was auch immer.
Die neue Normalität. Deswegen, klingt wie eine Zeitung aus der DDR.
Ja. Furchtbar. Also, und vor allem, weißt du, was mich so nervt? Mich nervt, wenn einer so einen Begriff prägt, zum Beispiel, weißt du, was auch ein Scheißwort ist in letzter Zeit? Wenn die Länder sich nicht einig sind und alles unterschiedlich handeln, reden alle vom Flickenteppich. Das kann ich nicht mehr hören. Das ist so, weil du merkst, das hat vor 2 Jahren kein Mensch gesagt, wenn mal irgendwie in Hessen das anders gehandhabt wurde als in Baden-Württemberg oder in Rheinland-Pfalz. Aber jetzt auf einmal in dieser Krise, wenn jetzt die einen die Schulen schon da aufmachen und die anderen noch nicht und die anderen nehmen Viertklässler und die anderen sagen, nee, wir machen nur Zehntklässler und so, dann reden alle, auch die Nachrichtentagesschau, alle permanent vom Flickenteppich der Bundesländer. Und das nervt mich immer so, wenn diese Begriffe so inflationär dann auf einmal die Runde machen und sich auch alle irgendwie anscheinend noch so schärfen drauf, dass sie jetzt so einen neuen crazy Begriff haben. Ich finde das
Wir furchtbar. Haben jetzt auch mehr Virusexperten, mehr Virologen als Bundestrainer. Seit letzter Woche offiziell wurde gezählt. Also das ist auch... Na gut, wir drücken einfach die Daumen. Abschließend würde mich noch interessieren, in Frankfurt, weiß nicht, ob du das verfolgst, du hast vorhin gesprochen von Stand-Up. Ich hätte euch jetzt oder dich nicht im klassischen Stand-Up verortet, weil du und ihr ja einfach viel mehr Talente auch noch habt. Es entsteht ja...
Nee, das stimmt, aber unsere Soloprogramme sind tatsächlich, die haben sich an der Form des Stand-Ups orientiert. Also da gehen wir beide alleine auf die Bühne und haben wenig Equipment bis gar keins und reden. Und das ist dann schon Stand-Up im eher klassischen Sinne, wenn auch vielleicht ein bisschen verspielter bei mir als beim Gerd, noch mit irgendwelchen Bildern, die ich dazu noch zeige und sowas. Aber das ist schon am ehesten Stand-Up. Während Gerd und ich, was wir zusammen machen, oder Rick oder so, oder die anderen Projekte, die ich habe, sind alle keine. Ja.
Worauf ich hinaus will, in Frankfurt hat sich in den letzten, oder auch generell in Deutschland, muss man ja sagen, eine Stand-Up-Szene entwickelt mit diesem klassischen amerikanischen Stand-Up. Das heißt, es gibt in Frankfurt Veranstaltungen, auch zum Teil Open Stages, wo dann aber auch, oder in München, ein Michael Mittermeier mal unangekündigt aufkreuzt, um neues Material zu testen. 7 Minuten, 10 Minuten. Und das ist eigentlich die wahre, sehr ehrliche Kunstform. Die Leute wissen nicht vorher, wer da kommt, auf die Bühne geht. Wäre das für dich auch denkbar, zu sagen, wirklich für die Kunst nur? Es ist kein großes Aufheben, es ist kein PR. Ich gehe da mal hin und teste einfach auch mal 7 oder 10 Minuten neues Zeug, um mich auch mit den neuen, mit den jüngeren Talenten zu mischen. Ist das was, wo du sagst, wie Mittermeier, da habe ich Bock, da gehe ich mal hin?
Ja, das kann ich mir vorstellen. Der Gerd hat das auch schon mal in München gemacht. Da gibt es das Vereinsheim. Das ist da in Schwabing. Und da gibt es das auch irgendwie einmal im Monat oder sowas, so eine Art offene Bühne. Und da hat er auch tatsächlich, wurde er eingeladen irgendwie und ob er nicht Lust hätte, da mal was auszuprobieren. Der Rick hat da auch, Rick Evanian hat ja auch viele Soloprogramme gespielt und hatte dann, das letzte haben wir zusammen, also nicht zusammengeschrieben, er hat, das ist schon sein Programm, aber ich war sein Co-Autor quasi. Und wir haben dann hier auch wochenlang gesessen und halt eben an dem Programm geschrieben. Dann ist er auch irgendwie mit seinen neuen Texten auch dann in dahin gegangen und hat das auch dann in so eine Mixed, in so eine Art Mixed-Veranstaltung dann probiert. Also ich kann mit dem Sinn und Zweck von sowas total was anfangen. Kam jetzt noch nicht so in die Verlegenheit. Ich habe jetzt tatsächlich bei dem, ich habe ja nur zwei Solo-Programme gespielt und habe jetzt halt ein Best-of aus beiden gebastelt, weil ich das auch nur noch ab und zu spiele. Aber wenn ich jetzt tatsächlich nochmal ein drittes schreiben würde, einmal mich nochmal juckt, doch nochmal ein komplett eigenes Solo-Programm zu haben, dann könnte ich mir auch vorstellen, das mal irgendwo auszuprobieren. Ich habe es tatsächlich bei den anderen beiden Programmen aber nicht gemacht.
Nee, da geht es ja auch um den, geht auch um den Spaß an der Kunstform. Ja, da hast du halt wieder kleine Locations, wo dann 10, 20, 30 Leute sitzen, wo du einfach auf ohne viel Aufwand und Technik auf eine Bühne gehst und da bestehen musst mit deinem Material. Das ist ja, was ich so mache. Und da, das funktioniert auch bei neuem Zeug oder es funktioniert halt auch nicht. Und ich glaube, es wäre für die ganze Generation 20, 30 plus natürlich Wahnsinn, wenn jemand wie du da auch mal aufkreuzt und man mit denen, also ich will jetzt nicht festnageln, um Gottes Willen, aber es ist ja eine Szene entstanden oder entsteht gerade und es wäre natürlich optimal, wenn auch die großen etablierten Leute sagen würden, allein für die Kunstform stelle ich mich mal nach Frankfurt abends da irgendwo hin, es wird vorher keiner erfahren, nachher keiner erfahren, man wirbt dann ja auch nicht mit diesen
Namen. Mir fällt gerade ein, dass ich das sogar tatsächlich doch gemacht habe. Ich habe nämlich jetzt gerade Quatsch erzählt. Und zwar der Costa, der Grieche, weiß nicht, ob du den kennst, der früher Illmatic war. Ja. Also früher war er Rapper bei und hat dann ist jetzt ja schon seit geraumer Zeit Stand-Upper. Und der hat im 25 Hours Hotel in Frankfurt, hat der immer jeden vierten Sonntag, hat der so, lädt der ein, eben alle möglichen Leute aus dem Stand-Up-Bereich, auch unbekannte Leute, die dann einfach auf die Bühne gehen und dann, dann 20 Minuten Stand-Up machen und das Publikum zahlt keinen Eintritt, weil die da essen und so, aber es geht nur drum. Und da hat er mich eines Tages auch angerufen und sagte, Henny, pass auf, würdest du uns die Freude machen, da mal aufzutauchen? Das sind einfach die anderen Leute, die da sind, die kennt keiner. Aber das ist egal, ist aber immer gut besucht. Aber es wäre natürlich für das Projekt genau dieser Effekt irgendwie, dass die werden auf einmal, kommt dann einer, der halt schon länger auf der Bühne steht. Und das Lustige war bei diesem Auftritt, ich habe dann ihn vorher nochmal angerufen, eine Woche vorher, und habe gesagt, Costa, also jetzt mal ganz kurz, ich habe ja eigentlich ein Headset. Sagt er, nee, du kannst kein Headset haben, du kriegst ein Mikro, ein Handmikro. Ich sage, okay, und wie ist es im Licht? Sagt, es gibt kein Licht, du hast ein Handmikro. Ich sage, und wie groß ist denn die Bühne? Sagt, es gibt keine Bühne, du hast ein Handmikro, da ist eine Art Tisch irgendwie und dann gehst du da drauf. Ich sage, und wenn ich jetzt Musik einspielen will, du kannst keine Musik einspielen, du hast ein Handmikro, sonst nichts. Und dann habe ich gesagt, und auch mal Dias zeigen oder einen Film, nein, es gibt keine Leinwand, du hast nur ein Handmikro. Und dann habe ich das an dem Abend, habe ich das erzählt auf der Bühne und habe das so hochgespielt und gesagt, ja, und was ist denn mit den drei Tigern, die ich noch mitspringen will und sowas, irgendwie, dann kostet er immer, nein, du hast ein Handmikro. Und die Leute total gelacht. Und daraus, aus dieser Nummer, aus diesem Telefonat heraus, habe ich später meinen Anfang für mein Soloprogramm geschrieben, in dem ich die ersten 10 Minuten nur darüber erzähle, wie mir jemand meine Bühnenanweisung weggestrichen hat. Wenn man die dann mir zuhört, denkt man, ja klar, ich meine, eine Showtreppe mit 142 Stufen und 284 aserbaidschanischen Tänzerinnen und sowas wäre jetzt auch ein bisschen viel gewesen, aber das ist eine komplette Nummer draus entstanden, weil der Costa mir einfach alles verboten hat, was ich gefragt habe irgendwie. Und das fällt mir da ein in dem Zusammenhang. Das war ein sehr schöner Abend, da war das Publikum wahnsinnig jung und das ist ja auch dann so, dann kennen einen auch nicht alle. Das ist auch zu viel verlangt. Das ist dann irgendwie, die kennen dann ihre jüngeren Heroes, die kennen dann meinetwegen auch Bülent oder was weiß ich. Also die, wenn sie jetzt, was die großen Namen angeht, aber die kennen dann nicht unbedingt noch Badesalz. Und schon gar nicht einen von Badesalz. Aber die waren wahnsinnig wohlwollend und es war dann ein total schöner Abend auch. Ich habe so eine halbe Stunde gemacht und das war ein Fest, ja. Aber das fällt mir ein. Also das war, deswegen kann ich das bestätigen. Das ist toll, wenn man sowas machen kann.
Also es ist natürlich Aufwand und ich glaube, die Haltung jemand, der so etabliert ist, das kann man nur machen, weil man sagt selber, ich habe Bock da drauf, ich genieße das, auch diese Wettkampfhärte dann, sagen wir mal, habe ich auch neues Zeug zu testen, ich habe keinen Plan, ob es funktioniert, man kennt mich da nicht, ja, das hat ja Mittermeier, glaube ich, gemacht, ist nach New York gegangen, hat sich in Stand-Up-Clubs gestellt und sowas ist eigentlich entstanden in den letzten 1-2 Jahren. In Berlin kannst du als neuer Comedian jeden Abend auftreten, in München auch, gibt es auch wahnsinnig viele also Open Mics in irgendwelchen Bars. Und wenn jetzt jemand sagt, ich habe da einfach Lust drauf, mir fehlt auch die Bühne, weil ich habe die große Hoffnung, dass diese Dinger natürlich irgendwie nach dem Sommer vielleicht irgendwie wieder aufmachen. Das Problem ist nur, wenn alle einen Mundschutz aufhaben, dann weiß keiner, dann weiß der Künstler auch nicht, ob die jetzt lachen oder nicht. Alles ja. Ein bisschen.
Ja, gut, wenn sie mal lachen, Mundschutz hörst du ja dann noch. Ja. Aber es wird auf jeden Fall, das wird erstmal spooky werden, das bin ich sicher. Also, wenn wir auf der Bühne stehen und, also wie gesagt, wann wir mit Barsalz wieder spielen dürfen, in Laden wie das Staatstheater Darmstadt mit 900 oder 1000 Plätzen oder sowas, das habe ich keine Ahnung. Aber es geht ja auch nicht, dass man dann sagt, okay, wegen der Abstandsregelung, wir nehmen nur noch ein Drittel rein. Dann müsstest du ja 3 Abende hintereinander spielen, um diese 900 Leute dann zu erreichen. Und dann sitzen die vielleicht noch, eben sitzt jeder weit auseinander und dann noch alle mit Maske und so. Das ist schon, also da beraubst du uns schon auch allem, was man so liebt, naja. Irgendwie. Und das wird schon, deswegen gebe ich dir recht, kann es sein, dass die kleinen Läden am ehesten mal wieder dürfen. Wobei ich das auch alles noch nicht genau weiß, weil eine Abstandsregelung wird ja nicht unwichtiger, wenn jetzt 100 Leute dicht beieinander stehen. Die müssen ja dann trotzdem, also solange das so ist mit der Abstandsregelung, müssen sie ja sowieso, muss man gucken, was funktioniert. Also da nutzt ja auch nichts der Laden unter 100 Leuten, wenn 90 Leute dicht bei dicht
sitzen. Ja, so wird es vermutlich nicht kommen. Also ich denke, am Donnerstag, habe ich gelesen, werden die Ministerpräsidenten sich mit der Kanzlerin abstimmen, was jetzt eine Großveranstaltung ist und unter welchen Voraussetzungen das stattfinden kann. Aber gut, irgendwann wird es vorbeigehen. Ihr wart so lange oder seid so lange im Geschäft und jetzt haben wir viele Dinge gar nicht gestreift, thematisch, die wir noch hätten streifen können. Vielleicht darf ich dich irgendwann nochmal anrufen, alle Fragen stellen, die mir danach dann noch eingefallen sind. Ich werde dich auf jeden Fall mit allen Open-Stage-Terminen versorgen. Gibt es im Übrigen auch in deiner Ecke. Du müsstest gar nicht weit fahren. Es gibt in Dietzenbach im Theater Schöne Aussichten. Gibt es alle 2-3 Monate so ein Ding. Dann gibt es im Rottgau in dieser Open.
Ja, das weiß ich. Das weiß ich sogar, dass das gibt. Ich war da zwar noch nicht, das habe ich durch Zufall mal von der Bekannten erzählt bekommen, die da auch schon aufgetreten
ist. Dann gibt es ein Format. Ich meine, fällt jetzt logischerweise auch alles aus in dieser Open-Stage-World im Rottgau. Gibt es auch Stand-Up-Comedy, aber wie gesagt, wenn es wieder losgeht, dann versorge ich dich mit Terminen und wenn du dann sagst, ich muss auf die Bühne.
Ja, ich finde es auch, ich finde es ja auch spannend, mir das anzugucken. Also was wir noch gar nicht jetzt, wo wir nicht zu gekommen sind, machen wir das ein andermal, ist, was mich auch bei dir total interessiert hätte, wie du auch bist, wenn du im Publikum bist. Also wie sind wir als Zuschauer? Ist ja gerade für Leute, die jetzt auch auf der Bühne stehen, auch eine hochspannende Frage eigentlich, da darüber zu quatschen. Weißt du, wenn du sagst zum Beispiel, du warst bei uns und sagst jetzt, ihr seid so ein Schmunzel-Act. Ich erinnere mich jetzt, dass in Hofheim die Stimmung eigentlich ziemlich euphorisch war und sehr laut. Und dann habe ich gedacht, okay, habe ich vorhin mich gefragt, warst du vielleicht einfach nur jemand, der nur geschmunzelt hat, weil du so ein Schmunzler bist und eben nicht so jemand, der laut lacht oder sowas. Aber das meine ich jetzt gar nicht durch die Blume komisch, sondern das ist dann auch mit dem Interesse
verbunden. Ja, klar. Nee, ich war an dem Abend mit meinem Mitschnitt beschäftigt, mit meiner Bootleg-Aufnahme, damit ich alles mitschreiben kann danach. Nein, Quatsch. Nee, es ist ja so, wenn man das selber macht, es ist ja wie wenn du Fußballtrainer bist und guckst dir ein Spiel an, dann bist du in so einem Analysemodus. Und als ich Musik gemacht habe, habe ich immer geguckt, was hat der für Keyboards, was spielt der jetzt und konnte eigentlich gar nicht Party machen beim Konzert, sondern ich habe immer nur ständig geguckt und analysiert. Und ich gucke mir eigentlich jetzt auch kaum Comedy an, außer die Kollegen, wenn ich dann diese Mixshows spiele, würde ich jetzt selten irgendwo hingehen, weil ich dann es auch nicht genießen kann, sondern in so einem Analysemodus ständig drin bin. Ah, wie hat das jetzt funktioniert? Wie werden die sich das ausgedacht haben? Oh, guck mal hier, geil, bei eurem Kaxi-Dudes-Programm, jetzt sitzen sie hinterm Vorhang, machen so einen Dialog, wo der eine spricht, der andere denkt, geile Einspieler, wie funktioniert das mit der Technik, wie funktioniert das mit dem Timing, dass es alles kommt, super. Ja, in so einem Modus bin ich dann, wenn ich mir das angucke. Und ich finde, man hat als Comedian auch immer die Gefahr, wenn man sich andere Künstler anguckt, unterbewusst Dinge auch noch abzugucken, die dann, wenn man kreativ wird, plötzlich von hinten reingeflüstert werden und dann fängst du an, Inspiration von anderen zu verarbeiten. Ist auch immer gefährlich.
Ja, das haben, gibt's ja einige. Der Blonde von Ärzten, der sagt auch zum Beispiel, dass er, wenn sie ein Album entwickeln, hört er schon ein Jahr vorher überhaupt keine deutsche Musik mehr, weil er überhaupt keine Lust hat, irgendwie unbewusst irgendwie vielleicht eine Zeile zu klauen oder sowas irgendwie. Und das ist ja aller Ehren wert, wenn man dann sagt, man hält sich dann lieber zurück, mit der Gärtner, ich habe mal, es gibt so ein Projekt, das heißt The Hots. Da haben wir einfach eine Platte rausgebracht unter so einer Art Synonym mit einer ganz verrückten, langen Geschichte dazu von zwei deutschen Brüdern, die nach England gegangen sind und dort Karriere gemacht haben, weil sie so komische Texte geschrieben haben, die sprachlich immer leicht falsch fanden. Das fanden dann die Intellektuellen so gut und bla bla bla. Und hatten sogar Fritz Rau und Annette Hump und Inga Hump und so, die alle so als Zeitzeugen in die Kamera erzählt haben, dass sie das früher gehört haben und so. Und dann haben wir ein Album produziert, der Gärtner, The Hots, also ein Musikalbum, also Pop. Songs, so Pop-Rock-Songs mit englischen Texten, die aber so falsches Englisch haben, so zum Beispiel so I Love the Sun, das ist ein Titel zum Beispiel. Und dann haben wir das so gemacht, wir hatten auf einmal so einen Druck, wir hatten dann ein kleines Label gefunden und auch das Label war das Label von Michael Mittermeier und noch zwei Leuten und dann wollten die auf einmal das Album ganz schnell haben, dann haben wir tatsächlich so wirklich im Tagestakt ein Stück komponiert und geschrieben. Und ich war da immer so, ich habe hauptsächlich getextet, diese englischen Texte, und der Gerd hat die Musik dazu komponiert oder arrangiert. Und manchmal habe ich aber auch schon so Refrains gehabt. Und dann habe ich einen Song auf der Platte, der heißt The Butcher Boys, also die Metzgerjungen. Und dann habe ich ihm den Text geschrieben und habe gesagt, hey Gerd, ich habe auch einen Refrain, habe das auf Kassette gesungen, bring ihm das rüber. Wir haben damals um die Ecke gewohnt. Und dann bringe ich ihm das rüber, der sagt, alles klar. Dann ich sage, der Refrain ist schon fertig, den kannst du nehmen, der ist geil. Ich sage, oh, sagt er, okay, suchen so besser. Eine Stunde später klingelt das Telefon und der Gerd am Telefon und lacht sich kaputt und lacht und lacht. Und ich sage, was ist denn? Dann sagt er, dieser geile Refrain von Butcher Boys. Ich sage, was ist damit? Sagt er, warte mal, ich spiele dir mal das Original vor. Und dann spielt er mir, drückt er auf den Knopf und dann läuft Man in Black. Mm. Und das war original das Thema. Ich habe, here come the Butcher Boys. Okay. Ich habe es aber nicht gemerkt. Ah. Ich habe das unbewusst gemacht. Und er hat so gelacht, sagte, das ist zu nah dran am Original, das können wir nicht nehmen. Dann haben wir dann irgendwie einen ganz anderen Refrain gemacht. Irgendwie. Also das will ich damit nur sagen, das passiert dann wirklich mal aus Versehen.
Ja, das ist absolut. Man kann, das Hirn funkt einem dann irgendwas
Man in Black, den Refrain von Man in Black geklaut. Wie peinlich ist denn das?
Ja. Geil. 2002, The Butcher Boys. Habt ihr das in einem Tonstudio in Groß-Gerau aufgenommen? Kann das sein?
Das nicht. Das Butcher Boy haben wir teilweise, also einen Teil der Arrangements zu Hause aufgenommen. Dann hat der Ali das im Studio nochmal überarbeitet. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo wir im Studio waren, wo wir das aufgenommen haben. Ich weiß das gar nicht. Müsste jetzt mal wirklich die Birne anstrengen, weil wir ja so viel aufgenommen haben. Aber ich glaube nicht, vielleicht waren wir sogar in Groß-Gerau. Wir waren, also wenn, dann waren wir in Nauheim
bei Groß-Gerau, bei Mimi Polakis. Ja, genau. Ich war nämlich einmal, habe auch Aufnahmen gesprochen, irgendwas, keine Ahnung. Und der hat mir erzählt, ja genau, wie hieß der Herr Kollege?
Mimi Polakis.
Genau.
Bei dem haben wir eine ganze Menge aufgenommen. Der war ja auch mal Gitarrist bei Flatsch.
Okay. Dieser Teil der hessischen Musikhistorie fehlt mir. Aber der hat es damals mir gesagt, hier Badesalz und so. Kommen wir zum Abschluss, weil wir haben schon 75 Minuten auf der Uhr. Nochmal zum Projekt Band für Afrika. Nackt im Wind. Eine ganz olle Kamelle. Aber ein geiles Lied, das für mich wahnsinnig 80er ist, wo du auch mitgemacht hast.
Genau, also der Osti, der Peter Osterwold von Rodger Monditons und ich waren die hessische Abordnung.
Wie darf
genau.
ich mir sowas vorstellen? Hat das eine Plattenfirma gemacht, hat gesagt, alle Künstler her, die bei uns sind, oder hat man sich...
Ja, das ging, glaube ich, nicht. Es war wohl eine Plattenfirma, aber es war jetzt nicht, dass nur die Labelkünstler durften. Ich glaube, es war EMI damals und es war einfach irgendjemand... sagte, okay, wir stellen jetzt den Kader für dieses Lied zusammen und alles, was Rang und Namen hat, soll da mitsingen. Und dann war dann halt eben Grönemeyer, Niedecken, Westernhagen, Heinz-Rudolf Kunze, Ulla Meinecke und so weiter. Und irgendwie, alle Wolf Mahn, wer da alles war, die ganze deutsche Szene, Klaus Lage und so weiter. Und wir halt eben auch. Und dann gab es in dieser Zeit, wurde ja auch später noch ein Open Air gegen die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf geplant, auch mit ähnlichem Ansatz, auch mit den ganzen deutschen Bands und so. Und in der Zeit hat man sich öfters getroffen und das war sehr amüsant, weil während wir halt so, wir hatten so ein ganz gutes Standing, wir alle fanden die Monotons gut, jeder fand auch, dass das eine sehr, sehr talentierte Band ist mit wahnsinnig guten Gitarristen, das hatte sich schnell rumgesprochen in Deutschland, aber wir kamen auch mit allen klar und hatten auch mit niemandem irgendwie was Komisches, aber die oberste Liga war teilweise untereinander so zerstritten, und haben solche eitlen Hahnenkämpfe ausgefochten, das kann man sich nicht vorstellen. Also wer da oben auf dem anderen rumgehackt hat und sich da mit dem solidarisiert hat gegen den, das war ein einziger riesiger Kindergarten. Und wir haben das mit der Alin und überhaupt die Monitors, wir haben uns darüber kaputt gelacht, weil das irgendwie so, man konnte es gar nicht glauben. Weil die haben ja das Hundertfache an Platten verkauft. Das waren ja dann alles auch wirklich Plattenmillionäre. Und die Monitors waren ja jetzt keine Millionäre oder so. Wir haben volle Lotte zwar gut verkauft, aber das nicht mal das war Gold. Und das war so, man guckte so drauf und sagte, was haben die? Die haben doch alles. Die können ein Stadion alleine füllen. Die haben dreifach Gold oder Platin bekommen für ihr letztes Album und so. Und warum sind die noch miteinander so doof? Aber das war irgendwie damals auch lustig.
Ja, wahrscheinlich ging es dann darum, wer singt die erste Hookline und wer singt welche Zeile und so.
Ja, genau. Und wer spielt beim Open Air, wer macht den Schlussact? Mhm. Weißt du, wer ist wirklich der Top-Act am Ende bei den fünf großen deutschen Bands und so? So, das waren so diese Grabenkämpfe irgendwie. Und an die Zeit erinnere ich mich noch. Und wir im Studio war das dann wirklich so, dass wir dann jeder da auch seinen Einzelpart gesungen hat. Und dann haben wir später noch ein Video gedreht in München, in der Theaterfabrik, das weiß ich noch, und haben dann da alle gestanden auf so, in so einer Art Treppe. Und dann fuhr die Kamera halt so vor uns und landete immer bei dem, der gerade sang, Nena und wer da alles noch mit dabei war. Und das war irgendwie, wir waren schon stolz, dass wir da als eigentlich vermeintlich kleine hessische Band irgendwie es dahin geschafft
haben. Ich finde das Lied immer noch super. Ich habe so ein Webradio, Club 85, wo so mittlere 80er Musik läuft. Es passt halt leider in kein Format mehr heute, deswegen hört man es kaum, auch zur Weihnachtszeit. Aber es ist so ein bisschen so schruppig, aber wirklich, wirklich eine tolle, tolle Komposition. Nackt im Wind, Band für Afrika, für die Jüngeren.
Ja, da kannst du die Jüngeren vom Hof hören. Kannst, glaube ich, nicht, dass das noch. Also, wenn mein Sohn das hört, irgendwie, der denkt irgendwie, was habt ihr denn da für Scheiße gemacht? Irgendwie, das ist schon, also, mir ist es persönlich, ich finde es ja schön, dass es gefällt. Mir persönlich wäre es jetzt für die, also zu pathetisch, irgendwie so vom Dings, aber du bist halt so ein verträumter Typ und du bist auch ein bisschen, weicher als ich, weil das merke ich ja die ganze Zeit im Gespräch. Du bist einfach so ein romantischer.
Ja, so ein Romantiker.
So ein ewiggestriger.
Ich bin komplett, ich lebe auch mein Leben wie in den 80ern, nur mit mehr Speicherplatz, kann man sagen. Also das ist.
Das ist gut.
Henny, so, es war mir ein Fest. Vielen Dank für den Talk. Und ich hoffe, es geht bald wieder los. Wir sehen dich mit deinen mannigfaltigen Projekten wieder live. Und ich glaube fast, wir müssen noch mal uns irgendwann unterhalten, vielleicht im Herbst oder so, über die ganzen Dinge, die wir nicht besprochen haben. Da gibt es ja noch...
Ja, wir sind noch nicht... Peter, machen wir uns nichts vor, wir sind nicht wirklich durch.
Da fehlt noch einiges. Ja. Zum Beispiel dein Projekt mit dein Klassikprojekt in Berlin. Aber...
Mit dem Jazz-Ensemble der Deutschen Oper, das klingt allein schon, Henny Nachts haben wir das Jazz-Ensemble der Deutschen Oper Berlin. Das hat nicht jeder, Peter. Ja, da kann ich einiges zu erzählen, das ist nämlich wirklich ein schönes Projekt.
Das nehmen wir als Cliffhanger. Ich sage herzlichen Dank, hat mir viel Spaß gemacht. Und alle, die bis jetzt dran geblieben sind, 80 Minuten lang, denen hat es hoffentlich oder vermutlich auch Spaß gemacht. In diesem Sinne, wir weisen nochmal hin auf eure...
Oder Sie sind eingeschlafen.
Ja, jetzt mal ohne Spaß, ich höre abends oft Podcasts. Und hör dann den Doppelpass. Manchmal, den kann man, also sonntags morgens 11 bis 1 gucke ich keinen Doppelpass, aber ich höre es mir dann an als Podcast. Und das Problem ist, wenn das Ding fertig ist, dann beginnt die nächste Folge automatisch. Und da ich ja immer die aktuellste Folge höre, springt es dann immer zur ersten Folge, die als Podcast verfügbar ist, von 2015. Und ich wach dann meistens auf, wenn ich den Kopfhörer weglege und höre noch Udo Lattek sprechen über Vereine, die es schon gar nicht die es gar nicht mehr gibt.
Mit Helmut Schön mit Helmut zusammen.
Und häufig merke ich es auch erst und denke mir irgendwie so, und merke aber dann eine Viertelstunde lang gar nicht, dass es eigentlich über die Saison 2015 geht. Ja, gut. In diesem Sinne, Henny, herzlichen Dank und bis bald mal wieder.
Bis bald wieder, Peter. Vielen Dank, mach's gut.
Kunz und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz.